Ja, das wäre wunderbar. Der Philipp hat in die Schatzkiste gegriffen, oh, sehe ich da. Das ist so, geht schon los.
Herrlich.
Ja.
Und zwar aus gegebenem letztjährigen Anlass.
Och, das ist aber nett. Das ist aber sehr nett.
Was wird das?
Ja. Ein 1953er
Geburtstag.
Oh.
Wie jeder in der Weinszene weiß, der beste Jahrgang des Jahrtausends. Des Jahrhunderts.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Ja, und heute haben wir hohen Besuch vom Weingut Prinz Salm. Denn Prinz Felix und Prinz Michael zu Salm sind in the house. Da geht's viel um Geschichte. Denn die Familie bewirtschaftet so manchen Weinberg schon seit über 800 Jahren. Tja, verrückt und absolut einzigartig in der Welt. Die Keller des Weinguts liegen übrigens im Familienschloss in Wallhausen. Ihr seht schon, da gibt's genug Gesprächsstoff. Und wie immer an meiner Seite Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Westhofen. Gemeinsam tauchen wir tief ein in die Geschichte und natürlich auch in die Weine des Weinguts Prinz Salm. Und ich verspreche euch, da gibt es einige grandiose Tropfen zu verkosten. In diesem Sinne, viel Spaß und Chin Chin.
Ja dann, schön, dass Sie da sind. Zum Wohl.
Das ist ein Wein aus der Lage Kirchspiel, interessanterweise ein Riesling und Muscatella.
Oh.
Das heißt, man darf in dem Fall davon ausgehen, dass die Reben im gemischten Satz im Weinberg gestanden haben und von der Ernte an quasi schon vereint waren. Deshalb eben beide Rebsorten noch nicht gehabt.
Und wenn du sagst jetzt Kirchspiel, dann ist er von euch.
Mhm.
Ah.
Von dem Wein gibt es jetzt noch 12 Flaschen.
Oh, Philipp, wir danken dir.
Sehr gerne. Es gibt auch Gelegenheiten und das ist eine. Ganz einfach.
Das ist aber eine Riesenfreude. Vielen Dank. Also das ist was Besonderes. Das tut mich richtig gut.
Ja, wir haben leider keine 12 Flaschen mehr aus dem 53.
Naja, wenn er da geboren ist, ist das natürlich.
Nee, die müssen wir zurücktauschen oder bei anderen kaufen, weil 53 ist bei uns blank.
Okay.
Das erste, was wir noch was haben, ist eine 37er Flasche und dann 59.
59 Liter.
Franzosen haben bei uns alles geholt vor dem Krieg.
Mhm.
Oder bisher nur 45. Ja, da könnte ich jetzt Geschichten erzählen, was die Alten mir erzählt haben, wie der Wein abgeliefert werden musste.
Wie denn?
Nee, das kann man nicht.
Doch.
Jetzt muss man
anfangen.
Jetzt muss man.
Nein, muss man ein bisschen mehr finden.
Also.
Okay, also die Weine mussten ja abgeliefert werden nach Frankreich als Reparation. Genau wie große Holzeinschläge stattfanden bei uns im Wald. Holz nach Frankreich für Reparation, so auch Wein. Und die alten Valoiser haben mir erzählt, die wurden natürlich in Fässern nach Kreuznach am Güterbahnhof gefahren.
Mhm.
Und dann mussten die Touren mit den eigenen Fässern dahin, mussten also die Fässer leer pumpen und das haben die in große Bottichen gemacht und dann standen die Kesselwagen da von der Bahn und die wurde das von dem Bottich in den Kesselwagen gepumpt und ab nach Frankreich. So, ihr könnt euch vorstellen, was die Männer da für eine Freude hatten, wenn sie abends ihren Schatz, den Wein, abliefern mussten. Ja?
Klar.
Entschädigungslos einfach weg.
Ja.
Also die ganzen Dörfer kamen zusammen, Winzer, und lieferten ab. Ja, es wurde dunkel und dann hast du natürlich auch ein bisschen was getrunken und so. Und noch ein bisschen was mussten sich ja nehmen. Und na, eins gibt es andere. Und es hat dann natürlich auch Menge wieder gefehlt. Und jetzt stehen die Männer da und die Bottich hier rum. Ja, und dann fand eben Liquiditätsaustausch statt. Und dann haben sie immer gesagt, die Alten, ey Prinz Michael, kein Wunder, dass die Franzosen kein deutschen Wein mehr trinken.
Also wir haben tatsächlich das Glück gehabt, die Amerikaner waren ja bei uns gewesen und kurz bevor die kamen, wurden unsere Schatzkammerweine oder unsere Flaschenweinbestände in Holzfässern versteckt. Und also Holzfass auf, Flaschen rein, Holzfass wieder zu. Insofern ist ein Teil natürlich getrunken worden, aber wir haben halt zurück bis 1921 noch Wein aus dem eigenen Weingut im Keller. Keine großen Mengen. Aber immerhin gibt es ein Archiv mit ein paar wesentlichen Jahren. 21 ist natürlich so eins, was spannend ist. 37, interessant ist, bei den 45ern sind die Korken abgeschnitten, halbiert, weil ja kein Rohstoff da war, keine Materialien da waren. Die Flaschen, sieht man, sind nicht alle gleich. Da wurden einfach Flaschen gespült und dann hat man halbe Korken genommen, also in der Mitte durchgeschnitten und hat damit verkorkt. Solche Stummel. Mhm. Wir haben das in den 80er Jahren haben wir die umgekorkt, aber wir haben 3-4 Flaschen als Originale so mit den kurzen Korken natürlich behalten.
Toll. Meine Mutter hat immer erzählt, die kommt aus der Bonner Gegend und die wohnten auf einem Wasserburg. Und bevor die Amerikaner kamen, haben sie die Flaschen alle in der Wasserteich versenkt. Mhm. Und konnten sie aber nicht genau wissen, wann die kommen. Und als die kamen, schwamm die Etikette. Das finde ich aufregend, aber es ist gut gegangen.
Ja.
Nur wussten sie nachher nicht mehr, was war.
Das ist eine neue Art der Blindverkostung sozusagen.
Aber jetzt noch zu diesem Wein.
Ja.
Der ist spektakulär,
oder? Der ist eine Wucht. Ich habe natürlich schon wieder ausgetrunken gehabt. Ein Unart. Das Glück ist natürlich der große Gewölbekeller, wo die alte Schatzkammer auch platziert ist, ist halt klimatisch perfekt. Also wir haben ja sehr konstantes Klima das ganze Jahr über und insofern sind unsere Altweine alle in der Frische noch sehr beeindruckend und zumindest ein Stück weit würde ich auch auf die Lagerung zurück.
Genial. Mhm. Muscatella, du bist gut.
Mhm. Ich sag mal, damals war es ja tatsächlich so, dass der Riesling halt auch nicht immer reif wurde, ne? Und du natürlich auch Aromen gebraucht hast, um irgendwie ein bisschen mehr Ausdruck in den Wein zu bekommen. Muscatella ist auch in der Säure etwas weicher als der Riesling. Insofern hat man, also klassisch war natürlich Riesling und Silvaner im gemischten Satz. Das war eigentlich schon die übliche Variante. Aber auch Riesling und Gewürztraminer und Riesling und Muscatella, um eben das Aromenpotenzial zu heben, waren jetzt nicht ganz untypisch. Also ich gehe davon aus, dass das jetzt der Muscatella-Anteil nicht höher wie vielleicht 15% oder so ist, aber natürlich schmeckt man das.
Mhm. So eine runde Würze und total sauber in der Nase, gar nichts Ablenkendes, Altes, Störendes.
Schlafsäure, Sand.
Darf ich nur das Etikett genau sehen, bitte?
Das ist jetzt natürlich nicht das Originaletikett, also das drumherum schon, aber das ist ein Eindruck.
Aber das ist fast so gut gehalten wie du.
Aber das ist der Original,
oder das Etikett?
Das ist der Original-Kork. Da steht Immelwittmann noch drauf. Das Weingut hieß ja früher Immel. Meine Großmutter war eine geborene Immel. Und der Georg Wittmann hat hier eingeheiratet und den Namen noch hierher gebracht. Also insofern ist auf allen alten Weinen Immel zu finden.
Das ist ja jetzt eine richtige Geschichtsstunde über das Weingut Wittmann.
Das ist ein Zeitdokument.
Das ist perfekt.
Aber ich meine, auch der Kork ist ja...
Die wurden auch in den 80er Jahren umgekorkt. Ja. Deshalb ist Originalkork nicht richtig. Das ist der zweite Kork.
Okay. Aber selbst das, ja, wenn man denkt, das sind ja jetzt auch schon wieder 40 Jahre.
Mhm.
Die 80er waren aber auch.
Ja, aber ein paar gute Sachen gibt es ja schon auch. Natürlich Ende der 80er, 88, 89 sind richtig gute Jahrgänge. Zwischendrin manches braucht man, glaube ich, nicht.
Über manchem werde viel gesprochen.
Nicht viel getrunken. Jetzt hat Ihr Weingut ja eine 800-jährige Geschichte. Wir waren in einem Weinberg zusammen, wo Sie gesagt haben, seit 800 Jahren bewirtschaftet die Familie diesen Weinberg. Das ist verrückt.
Ja, total verrückt. Die waren verrückt, immer. Und die waren ja hier auch in Rheinhessen, ne? Mhm. In Hessloch, in Westhofen auch, Dahlberg hat ja hier auch eine.
Die Stiftung in Hessloch hat damit auch.
Ja, die ist ohne Stiftung, ist eine der ältesten Stiftungen weltweit, die es überhaupt noch gibt.
Ja.
War neulich da beim Jubiläum.
Das habe ich in der Zeitung gelesen, ja.
Musste ein Rederer. Und die Familie heißt eigentlich Dahlberg-Hessloch.
Mhm.
Es gab drei Linien: Dahlberg-Dahlberg, Dahlberg-Hessloch und Dahlberg-Hernsheim. Und waren immer sehr Wein interessiert. Es gibt viel Literatur, wo sie geschrieben haben, schick mir bitte den Wein und so hin und her. Und hier mit Rheinhessen sehr, sehr verbunden. Und deshalb freut mich auch sehr, hier zu sein. Die waren weinverrückt. Und das Erstaunliche war, das war mir selbst gar nicht so klar, das hat jetzt ein Historiker herausgefunden. Üblicherweise, muss man ja sagen, hat Adel seine Weingüter verpachtet. Ja, nicht selbst bewirtschaftet. Aber diesen Weinberg in Felseneck und in Wallhausen haben wir immer selbst bewirtschaftet. Warum das so war, aber wahrscheinlich wegen dieser Einzigartigkeit des grünen Schiefers und so, hat es denen auch irgendwie Spaß gemacht.
Und die Aussicht. Sensationelle Aussicht. Da will man schon gerne selber hingehen.
Genau, die Lage Felseneck und diese Parzelle, sind eben, dass wir sie mindestens seit dem 1. Mai 1219, also taggenau,
Ja, verrückt.
1. Mai 1219, seitdem bewirtschaftet. Natürlich schon länger, weil es gibt keine Gründungsurkunde in dem Sinne.
Ja. Was ja nicht, es gab ja keinen Kataster. Ja. Ja. Das, auch was ich erst gelernt habe, früher waren die Besitzansprüche stammten aus Urkunden. Und deshalb habt ihr vielleicht auch. Gab es so Kisten, Brandkisten nannte man die, mit Griffen an der Seite. Weil da drin waren die Urkunden, die deinen Weinbergsbesitz oder überhaupt deinen Besitz dokumentierten. Du konntest nicht zum Amt gehen und fragen, hier, Grundbuchamt gab es nicht. Das gibt es erst seit 200 Jahren oder so. Mhm. Und vorher hast du mit der Urkunde immer durchs Land ziehen müssen, um zu beweisen, dass es dein Wingert ist.
Das ist aber auch ein bisschen anstrengend, ne?
Wahnsinn.
Ja. Da, wo viele so Kisten stehen, war viel Besitz. Ja.
Es wurde auch viel gefälscht.
Ja,
also
ja,
es wurde
okay.
viel gefälscht, weil es
klar.
Ja logisch ist.
Dann male ich mir selber eine Urkunde. Ne? Ja.
Das Gute ist, bei der vom 1. Mai 1219 wissen wir, dass
die ist nicht gefälscht.
Nicht von uns gefälscht ist.
Das ist schon mal gut.
Nämlich im Wiesbadener Staatsarchiv, also
okay.
auf neutralem Boden.
Okay.
Weil es eigentlich Kloster Eberbach mit betrifft.
Ja.
Und weil wir das Lehen abgelöst haben, dafür die zwei Weinberge als.
Okay.
Ja. Wir haben jetzt ein Felseneck im Glas. Die Steilvorlage habe ich mir jetzt nicht nehmen lassen.
Sehr gut.
2016, großes Gewächs. Und Felix, vielleicht erzählst du mal, was so die Besonderheit der Lage für die Weine ist.
Also wir haben heute ausschließlich Grünschieferweine mitgebracht, weil der grüne Schiefer einzigartig ist, ist geologisch einzigartig. Der hat Schwefeleinschlüsse, wird auch Dahlberger Platten genannt, also nach der Familie, nach dem Ort, ja. Es gibt die Dahlberger Ritterhöhle, ist die erste Lage und eben direkt nebendran das Wollhäuser Felseneck, also quasi an der Gemarkungsgrenze. Und da findet sich eben dieser Schiefer wieder, den es so kein zweites Mal gibt. Und das ist natürlich neben dem Alter der Lage in der, als Besitz in der Familie eben auch ein Terroir zu haben, einen Boden zu haben, der einzigartig ist, ist natürlich spektakulär.
Ein sehr eigenständiger Wein, also ganz toll von Mineralien geprägt, eine super Länge. 2016 war ja eigentlich ein reifes Jahr, aber eher klassisch ausgereift, also es war eine lange Ernte. Ne?
Ja.
Und man merkt schon die kühlen nordischen Charakterzüge im Wein, aber mit einer wunderbar weinigen Säure eingebunden. Und ich sag mal, das ist jetzt so, beginnt gerade die perfekte Trinkzeitfenster aufzugehen. Die 16er sind jetzt wunderschön. Und ich finde, das ist ein tolles Exemplar. Also wer sowas noch zu Hause hat, das wäre eine Weihnachtsflasche. Felseneck 16 GG.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Das sind jetzt 8 Jahre und das, was ich grundsätzlich oft finde, dass gerade so ein bisschen kühleren Jahrgänge, also kühl mit gemeint, mit, den haben wir Anfang November noch geerntet.
Ja, glaube ich.
Dass die eben für mich so nach 7, 8, 9 Jahren
geht's überhaupt
wirklich aufmachen.
Mhm. Ja. Wir waren ja im Felseneck, ne?
Ja, da wo die Säule war. Ne?
Genau. So, das ist 310 Meter hoch, habe ich das jetzt richtig im Kopf? Also eigentlich höher als sonst.
Was auch ordentlich ist, ja.
Was,
ja.
Ne? Weil sonst wird es, glaube ich, Wein immer nur bis 305 oder.
Also bei uns in der Region, ja. Und wir sind eben sowieso nördlich, aber dadurch, dass wir eben auch so hoch ist, ist einfach wirklich die absolute Grenze bei uns in der Region für den Weinanbau. Was natürlich jetzt in den Jahren bei uns zu Pass kommt.
Ja.
Und das geht nur, weil darüber der Wald ist. Und der Wald ist ja wie eine Mütze auf dem Kopf. Tut die Kaltluft weghalten und in der Nacht die Wärme aus dem Wald fließt runter in die Weinberge. Das ist die ökologische Nische, wo das in der Höhe immer möglich war, gute Weine zu gewinnen.
Ja.
Und reife Trauben.
Was ich auch so echt beeindruckend fand, als wir da oben standen, war dieser Rundumblick, ne? Was man da alles sehen kann. Also tief ins Rheinhessische. Donnersberg haben wir gesehen. Und ich kann mir das nicht alles behalten, aber dafür sind Sie ja jetzt hier. Da ging auch quasi damals eine der ganz wichtigen Straßen durchs Deutsche Reich. Ist das noch, war das so?
Oben am Waldrand.
Ja.
Vorbei war die alte Römerstraße von Mainz nach Trier. Und Mainz und Trier waren ja die beiden größten Städte nördlich der Alpen, römischen Städte nördlich der Alpen, größte Besiedlung. Die Römer haben die Straßen immer oben gebaut, weil sie unten waren, in den Tälern waren Sümpfe, das war unsicher und so. Und von oben hatte man militärisch den besseren Überblick, die bessere Sicherheit. Im Mittelalter sind die Straßen dann unten ins Tal gelegt worden, weil es einfacher ist, als immer da rauf und wieder runter zu müssen. Hat man in den Tälern die Straßen gebaut. Und die Straße durchs Gräfenbachtal, die war eine der Haupttransversalen von Ost nach West, letztlich von Moskau, Warschau, Leipzig, Frankfurt, Paris. Mhm. Wie ich Kind war, war der Schnellzug Frankfurt, Paris, ging durch Bad Kreuznach durch. Mhm. Weil das der kürzeste Weg ist. Die Nahstrecke ist lustigerweise nie elektrifiziert worden. Deshalb ist der Umweg jetzt über Kaiserslautern. Mhm. Aber kürzeste Weg ist so, und ich bin oft in Kreuznach zugestiegen, zum Gardel erst nach Paris gefahren.
Und Ihre Familie war eigentlich wie so ein bisschen der Aufpasser an dieser Stelle. Genau. Kann man das so sagen?
Genau.
So.
Genau. Der Oder? Kaiser konnte ja nicht das ganze Reich alleine regieren.
Ja.
Also hat er sich alter Stammeshäuptlinge bedient. Einer von denen schien wir gewesen zu sein, okay, die da den Dicken gemacht haben. Und wir kriegten den Auftrag dann für dieses logistische Thema Ost-West-Sicherung der Straße zu sorgen. Und gerade, wo das Tal ja immer enger wird und dann ganz eng in den Hunsrück hochführt, das zu sichern, die Straße. Und deswegen wurde die Dahlburg da auch hingesetzt, als Weinburg, 1150. Das ist beschrieben in den alten Urkunden, weil, das erkannte man da, die Eingänge zu den Kellern haben die Tore so breit gebracht, dass die Holzfässer reinkamen, reinpassten, weil die ganzen Dörfer in Zeit der Not, Kriege, Angriffe von Fremden, ihren Wein auf die Dahlburg evakuiert haben.
Okay.
Und jeder Turm der Burg wurde von einem anderen Dorf verteidigt. Also das war nicht ein Familienlebensort auch, aber im Wesentlichen Rückzugsort im Kriegsfall.
Okay. Also eigentlich Ihre Familie, da musste man schon auch Muckis, also da musste man auch, ne, also kämpferisch.
Ja, also die Dahlberger so? Waren... Ursprünglich war das wahrscheinlich so.
Ja.
Später waren die mehr Menschen des Geistes, okay, des Kopfes. Die haben, der Karl Theodor zum Beispiel hat 20 viel Bücher geschrieben. Der alte Dahlberg hat Schillers Räuberuhr aufgeführt in Mannheim am Nationaltheater. Okay. Ein Riesenskandal gewesen. Sein Bruder war großer Komponist. Die waren Geistesmenschen, haben aber immer versucht, Kurfürst in Mainz zu werden. Ne? Das war ein schöner Job.
Mhm.
Weil der Mainzer Kurfürst war die letzte Stimme bei der Kaiserwahl.
Okay.
Deutsche Kaiser wurde ja gewählt, anders als die Franzosen und Engländer, wo das per Geburt ging, wurden die von der Ministerpräsidentenkonferenz gewählt, von den 7 Kurfürsten Sachsen, Hamburg, Pfalz, Böhmen, Köln, Mainz und Trier. Letzte Stimme war Mainz, war natürlich entscheidend, 7 Leute.
Mhm, klar.
Ja, dann schloss 3-3, dann gab es nochmal schön Wahlkampfspenden.
Clever.
Das waren die Diplomaten in der Familie. Es gab auch andere, die von da in die Geschichte schaut. Die hatten sicher Muckis.
Die hatten sicher Muckis.
Das war bei mir bei Salms.
Ja, bei Salms. Da gibt es eben den Prinz zu Salms sagen, Wild- und Rheingrafen. Die Wild- und Rheingrafen heißen eigentlich Wildrau und Rheingrafen.
Ah.
Und die waren an der Nahe ansässig, okay, schon immer. Und hatten eben auch den Titel des Raugrafen. Gibt es 2 Theorien drüber, weil die Nahe heißt der Wilder Fluss, also die raue Gegend, der Hunsrück und so weiter. Das andere, wenn man geschichtlich sich anschaut, ist, dass sie eben charakterlich wild und rau waren. Ja? Also das waren.
Von wem sprichst du jetzt?
Und sonst läuft es bei Ihnen in der Familie?
Das ist eher der Dahlberg mit dem Diplomat.
Ja.
Das ist dann wieder mehr das Wild- und Rheingräfen.
Ach, so würden Sie das aufteilen, ja?
Ich habe okay. 2 Söhne.
Das hat Vor- und Nachteile, wenn man ganz weit zurückblicken kann.
Absolut.
So, jetzt haben Sie das Weingut übernommen. Oder wir fangen mal, ja genau, Sie haben das Weingut übernommen seit ein paar Jahren von Ihrem Vater. Was hat er denn so verändert? Was ist ein?
Das ist sehr spannend. Ich habe keinen Weinbau studiert. Ich habe Wein praktisch kennengelernt.
Mhm.
War immer in Weinberg. Weil bei uns gab es kein Taschengeld. Also musst du in Weinberg schaffen, wenn du Geld haben wolltest.
Verrückt, jetzt dachte ich, das ist bei Prinzens keine Schwierigkeit.
Die werden ganz schön kurz gehalten.
Oh, okay.
Ja.
Okay.
kann ich aus Erfahrung bestätigen. Ja.
Da geht es um Arbeit. Früh das gelernt und war dann auch in verschiedenen Betrieben praktisch tätig, aber bei Betriebswirtschaft studiert, Weinbau. Ich bin dann durch Zufall, weil ich meine Frau kennengelernt habe, nach Kastellenfranken gekommen. Dann hat mein Schwiegervater mich vom Studium weg eingestellt als Betriebsleiter. Ich habe allerdings ein Jahr stark, du den noch kanntest, Adolf Steinmann.
Ja, natürlich.
Den Bruder von Kaspar Steinmann, der von der Rebschule. Adolf Steinmann, der war kriegsversehrt, der hatte einen eisernen Hand und Arm und so war der auch. Als ich am ersten Tag reinkam, ich melde mich zur Stelle, Herr Steinmann, habe gesagt, was ich mit Ihnen anfangen soll, habe ich keine Ahnung. Ich habe mich einen halben Tag da vor sich am Schreibtisch stehen lassen. Aber ich habe viel von dem gelernt, das erste Jahr. Gut, also ich habe im Kastell 8 Jahre den Betrieb leiten dürfen.
Da sind Sie auch aufgewachsen, richtig? Die ersten Jahre.
Geboren und aufgewachsen.
Ja.
Also bis zur Einschulung.
Ja, okay.
Und dann sind wir erst 1988 nach Wallhausen. Meine Frau hat eine Riesenweinliebe. Also die trinkt deutlich noch mehr Wein als ich.
Die ist mir sehr sympathisch.
Ja, ist auch. Die ist eine beste Frau, die man sich, wie ich mir habe, immer vorstellen kann. Und wir sind jetzt auch schon 47 Jahre alt, haben eben 6 Kinder. Und deshalb ist für mich immer klar gewesen, es muss weitergehen. Und das ist natürlich eine Riesenfreude, dass einer, der wusste ja, er erbt das Weingut eigentlich nicht, weil bei uns immer der Älteste erbt.
Das ist auch Sprengstoff in so einer Familie, ne? Mit so vielen Kindern.
Ja,
überhaupt nicht.
Doch, es könnte Sprengstoff sein. Und trotzdem hat der Weinbau studiert, hat er eben eine Leidenschaft dafür und nicht die Erwartung, ich krieg da was oder so. Ne?
Aber das machen wir jetzt mal kurz. Das heißt, Sie haben die Weinberge von Ihrem Bruder gepachtet, zum Teil.
Die Wallhäuser Weinberge, der Stammbetrieb, der Stammsitz gehört heute auch meinem Bruder. Und die sind gepachtet, pachte ich heute von meinem Bruder. Die Weinberge, die dann neu dazugekommen sind in Bingen, sogar in Hessen, kam erst in den 90er Jahren dazu. Und die hat meine Mutter mir wiederum geschenkt, vererbt, 2014.
Ja. Ah, okay. Ungewöhnlich eigentlich, ne? So
total was. Ungewöhnlich.
Ja.
Und ein wesentlicher Teil war, dass die beiden Brüder das auch miteinander so entwickelt haben. Also im Kopf war mir immer klar, das Wichtigste beim Thema Nachhaltigkeit ist ja die nächste Generation. Was hilft mir, wenn ich irgendwie was hinkriege und das geht dann kaputt? Also muss ich immer frühzeitig anfangen, an die nächste Generation zu denken. Habe ich im VDP versucht, wo ich gerade den Christmann reinsehe, aber eben auch im eigenen Betrieb. Und eigentlich ist es gut gelaufen und auch im großen Einverständnis, so jedenfalls aus meiner Sicht, sage ich das jetzt mal so. Und ich bin natürlich glücklich, einen Sohn zu haben, der eine noch größere Leidenschaft für Wein hat als seine Mutter und das mit großem Engagement macht und dass er eine Frau hat, die eine Wahnsinns-Weinnase hat. Also die hätte auch Parfümiere werden können.
Verrückt.
Ja, finde ich.
Man schmeckt es den Weinen an, die Weine sind richtig gut, das ist unheimlich gradlinig, wir werden noch ein paar Sachen verkosten.
Ja.
Und an der Nahe wachsen ja sowieso jede Menge sehr, sehr gute Weine, weil eben extrem großartige Lagen da sind. Der Felix hat es ja angesprochen, die wärmeren Jahre sind natürlich dann durchaus hilfreich, um dann eben auch frische Eleganz an kühlen Standorten leben zu lassen, wo es woanders vielleicht schon ein bisschen zu opulent wird. Im Moment ist es generell so, dass man ja im deutschen Wein hier den Vorteil hat, dass die Grundreife der Trauben da ist, dass man eben dann eben die Besonderheit der Lage auch ausspielen kann.
Nee, wir müssen alles dafür tun. Das war jetzt der nächste Gedanke, dass menschengemacht der Klimawandel, dass wir alles dafür tun, das zurückzudrängen. Und deswegen zu Ihrer Frage, was sich geändert hat. Wie der Philipp waren wir ja sehr früh im ökologischen Weinbau. Ihr wart noch früher.
Ich weiß gar nicht, aber das waren zumindest meine ersten Kontakte auch zu dir gewesen, damals über Naturland. Ja. Da waren wir dann ganz frisch erst in den VDP gekommen, 1998. Und aber natürlich war dann der VDP der wesentliche Faktor, wo dann auch wir beide dann viele Jahre zusammen in Gremien gesessen haben. Der Prinz Salm natürlich als unser Präsident und Dirigent des ganzen Bundesverbands. Ich weiß noch, ich habe in den ersten Jahren da wirklich wie ein Schuhbub im Vorstand gesessen und habe eigentlich nur zugehört, weil da haben so viele kluge Menschen gesprochen, Graf Adelmann, Baron Knüpphausen, da wurde schon klug gesprochen und da war es einfach auch sinnvoll, erstmal nur zuzuhören.
Ja, ich habe es sicher aber ein bisschen anders in Erinnerung. Und mit großem Respekt, weil du warst schon auch ein Motor. Es ging ja darum, was ganz Neues aufzubauen, die Klassifikation. Die gab es ja überhaupt nicht. Der Gedanke war verpönt.
Na, heute spricht jeder über das große Gewächs. Damals gab es das nicht. Ne? Haben sie eingeführt.
Das war eine Revolution. Mhm. Ja. Eine Revolution kannst du nur mit jungen Leuten machen. Die kannst du nicht nur mit alten Leuten machen.
Meine erste Sitzung in Rheinhessen, da wurde ich vorher zitiert zu einem Winzerkollegen, der mir dann vorher genau sagte, wie ich abzustimmen hätte.
Oh.
Ja. In der Sitzung. Höchst politisch.
Jedenfalls hat der Prinz Salmann, um auf den Wein zu kommen, den Steffen Christmann als seinen Nachfolger auserkoren, der das ja heute auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre macht. Der Steffen ist, das verbindet uns auch, ist ein gemeinsamer, sehr enger Freund und ist ja, ach, ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, sind es
17 Jahre.
Seit 17 Jahren.
Präsident. Ich habe 16 Jahre.
Vom VDP.
Auch 17.
Also Sie hatten ein gutes Gespür, auch wen Sie einsetzen. Das muss man sagen, gutes Gespür für Menschen, weil er macht das jetzt auch schon lange, ne? Ja, für alle, die sie so ein.
Macht super.
Also nicht Schenk nochmal im Konzern.
Ja, genau. Edith ist natürlich
Edith 2015.
Reden, Stur 15.
Auch ein großes Gewächs.
Bevor wir darüber reden, würde ich mal ganz gerne nochmal. Sie haben sich ja aber nicht nur Freunde gemacht beim VDP damals, ne? Also so, was ich so lese, da haben viele Betriebe auch das für sie das Niveau nicht erfüllt und die haben sie, also, ne, die mussten gehen.
Ja, das war schwierig.
War nicht so einfach, oder?
Nee, das war sehr schwierig. Und der Punkt war ja der VDP war, als ich Präsident wurde 1990, war ein Closed Shop. Da warst du reingeboren und fertig war's. Es gab keine wirkliche Satzung. Es gab kein Qualitätsversprechen, was erfüllt wurde. Und es gab keine Geschäftsstelle, es gab gar nichts. Ja. Und es gab einen Vorgänger, den Graf Matuschka, der sehr gute Ideen hatte, aber der sie nicht umsetzen konnte. Und dann haben wir eine Klausur gemacht und uns wirklich untergehakt als Regionalvorsitzender und uns versprochen, dass wir jetzt in die Zukunft gehen. Und der Kernpunkt war eigentlich die Kapsel. Deshalb freut mich so, diese VDP-Kapsel zu sehen, weil wir uns klar gemacht haben, wir brauchen ein gemeinsames Erkennungszeichen. Sonst weiß der Markt nicht, wovon die Rede ist. Und dieses Erkennungszeichen muss ein Qualitätsversprechen sein. Wenn das Schrott und Qualität vereint, das funktioniert nicht, dann ist es nicht glaubwürdig. Und dann verlieren wir die Besten. Und wir müssen aber die Besten gewinnen, statt sie zu verlieren. Und deshalb haben wir uns sehr strikte Regeln gegeben und auch versprochen, dass wir diese Regeln überwachen. Und rezertifizieren die Betriebe quasi alle 5 Jahre spätestens. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich ganz selbstverständlich so nach und nach die Schwächeren oder die nicht mitmachen konnten oder nicht mithalten wollten, auch von selbst gingen. Es gab nur einen Fall, wo es wirklich zu einem Art Gerichtsverfahren gekommen ist. Sonst haben die meistens eingesehen, dass es keinen Sinn hat.
Okay.
Und weil einfach die Anstrengungen, die ein VDP-Betrieb leisten muss, zu groß sind, wenn das sich aber in deinem Marketing und in deiner Ethos, Arbeitsethos und Lebensphilosophie nicht widerspiegelt, dann ist besser, du gehst. Dann bist du nämlich frei, dann kannst du ja wieder machen, was du willst. Mhm. Vielleicht besser Geld verdienen, indem du in einem anderen Niveau spielst. Es ist ja nichts zu sagen gegen einen nicht handwerklich gemachten Wein, der vielleicht von industrieller Qualität ist. Aber das ist was anderes und was anderes muss anders gekennzeichnet sein und deswegen muss die Kapsel die Wahrheit widerspiegeln. Kurzum, es gab gar nicht Es gab Streit, aber ich bin stolz. Es gab fast keine Entscheidung, die nicht einstimmig fiel in meiner Amtszeit. Das war nur im Marienthal anders.
Die schönsten Abstimmungen waren immer, jedes ging immer los mit Gegenstimmen, Enthaltungen, damit einstimmig angenommen. Zum Wohl. Zum Wohl.
Aber gib mal zu, ich habe es nicht gemacht. Ich hab das gelernt beim Bayerischen Weinhandelsverband. Unvergessen. Die Sitzung begann, der Vorsitzende stand auf.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung hiermit. Wir kommen zur Wiederwahl des Vorsitzenden. Gibt es Gegenstimmen? Wer gegen mich ist, stehe auf. Wer für mich ist, bleibt sitzen. Danke sehr, einstimmig wiedergewählt.
Ganz so habe ich es nicht gemacht.
Nein, das ist also es war auf jeden Fall eine Zeit, in der wir gemeinsam im VDP, im Vorstand waren, die extrem erfolgreich war, die den Verband zu dem gemacht hat, was er heute ist. Mhm. Und eine Zeit, in der der deutsche Wein insgesamt, ich sag mal, auf die Überholspur ging und aufgeholt hat, was vielleicht in den 20 Jahren davor irgendwie verloren gegangen war. Und da muss man froh und dankbar sein für all das, was an Input vor allem eben über den Prinz Wein in den Verband kam. Der Verband hat sich natürlich mit vielen guten Leuten aufgestellt. Mhm. Und da wir jetzt bewusst heute einen Christmann im Glas haben, haben wir das Glück gehabt, dass wir mit dem Steffen einen würdigen Nachfolger gefunden haben, der diese Idee im Herzen getragen hat, der jemand ist, der auch integrativ starke Wirkung haben kann, der aber auch streitbar ist, wenn es notwendig ist. Nichtsdestotrotz darf man deshalb natürlich nicht einschlafen, weil gibt es neue Herausforderungen. Wir leben da tatsächlich schon wieder in einer anderen Zeit. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass so eine Vereinigung wie der VDP auch in der neuen Zeit seinen Platz hat, seine Berechtigung hat und auch diesen Anspruch, auch Elite zu sein, gerecht wird im Sinne von, du hast die Nachhaltigkeit schon angesprochen, Michael, das ist zweifelsohne eins der wesentlichen Themen, die handwerkliche Arbeit im Weinbau, das Arbeiten in der Natur. Und ich meine, da ist ja, eure Familie ist ja natürlich mit dem Thema Wald dann noch zusätzlich da noch tiefer drin, sage ich mal, weil es ja einfach dann doch nochmal andere Themenfelder sind. Und das sind, glaube ich, so die Herausforderungen, die wir in der Landwirtschaft heute eben halt im Besonderen auch haben. Mhm.
Dieser Wein ist grandios.
Ich finde ihn auch klasse.
Ein 15er Idich, der ist grandios.
Also Idich als Lage, um vielleicht das nochmal zu erwähnen, kalksteinreich, das ist mittelhart im besten Sinne. Der Nachbarort von Deidesheim oder im Nachbarort in Königsbach, aber anders als Deidesheim, noch anders als Forst, weil eben dieser Tonboden, der schwere Boden und der Kalk im Untergrund eben so eine eigene Identität gibt. Die Lage ist nicht sehr groß und eigentlich ist es fast ein Monopol von meinem Christmann. Es gibt links und rechts zwei kleine Streifen, die auch Idich heißen dürfen. Aber der einzig echte Idich für mich ist tatsächlich der Idich von Christmanns. Und das ist eine Ikone des deutschen Weins heutzutage. Und also auch das wäre sowas, wo ich sagen würde, wichtige Feiern, große Geburtstage, Weihnachten, Ostern.
Schön, dass wir das heute zusammen feiern. Das ist doch schön.
Vorgezogene Weihnachtsfeier.
Ihm geht's gut.
Mir geht's gut, oder? Ha?
Uns geht's gut.
Ja, uns allen, oder? Jetzt haben Sie sich ja nicht nur im VDP engagiert. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, Sie hatten irgendwann über 100, mag das sein? Über 100 verschiedene?
70,
vielen Dank für die Hilfe.
Also wir haben zum 70. gezählt,
ja?
Wie viel Ämter er mal inne hatte. Und wir sind auf, ich glaube, 67 gekommen.
Allmählich.
Das ist ja
wusste
verrückt.
Ich nicht.
Aber jetzt mal so aus Ihrer Sicht, wie hat er das überhaupt geschafft? Ich meine, so ein Tag hat nur 24 Stunden.
Nein, er hat sich, glaube ich, einen guten Menschen umgeben.
Ja.
Das Beeindruckendste ist eigentlich für dich, auch beim Philipp, dass den hat nie jemand den wurde immer nachgeweint. Ja? Mhm. Also zum richtigen Zeitpunkt einen Absprung geschafft und wenn man viele Verbände sieht, die Nachfolger sind teilweise bis heute im Amt, weil es einfach gut übergeben wurde. Mhm. Das eine ist ja, was zu leiten, das andere ist ja, es abzugeben, dass es danach aber genauso gut oder besser weitergeht. Und das ist in dem Fall wirklich grandios passiert.
und sich mit sehr guten Leuten umgeben, die in dem Fachbereich einfach immer deutlich mehr wissen als er.
Das ist die Wahrheit. Ich konnte ganz gut Sitzungen leiten. Ich wusste nie, wenn ich reinging, was hinten rauskommen sollte. Aber ich habe dann in einem Punkt der Sitzung verstanden, da hat jemand, der Philipp oder der Steffen oder Hilke Nagel, die haben genialen Gedanken gehabt. Und dann, das war vielleicht meine einzige Gabe, dass ich dann in dem Moment
schon ein bisschen mehr als das, aber
zur Mehrheit verholfen. So würde ich mich versuchen.
Ja, das war schon genial. Das war schon tatsächlich so, dass natürlich die Strategie auch klar war in den Beratungen vorher, wo ist der Weg, wo gehen wir hin. Also du warst immer ein sehr guter Zuhörer auch gewesen in Sachen Weinbaupolitik und hast dir dein eigenes Bild aus dem gebaut, was du gehört hast. Und was dein, glaube ich, auch viel Bauchgefühl dir gesagt hat, was die wesentlichen Werte sind. Und das hat uns alle enorm weitergebracht.
Also Sie sind der Mensch der großen Ideen.
Ja, und die Detailarbeit, oder? Das ist schon...
Das ist meine Schwäche.
Das ist die...
Ja.
Da hakt es dann, aber das ist ja dann auch wurscht.
Ja, alles
kann man. Wenn du die richtigen Menschen hast, die es eben machen.
Ja.
Deswegen ist es für meinen Kopf unerklärlich, weil ich viel mehr im Detail bin.
Ja. Okay.
Deswegen liebe ich aber auch mehr Keller- und Weinbergsarbeit, weil es sehr, sehr viel Detailarbeit auch ist.
Ist ja schon nicht meins.
Da hat er aber dann eben auch immer Menschen an seiner Seite, die das eben dann gemacht haben.
Ja, ich bin Projektmanager-Typ und wenn ich im Projekt drin bin, bin ich ganz da. Aber wenn ich jetzt wegfahre, bin ich im nächsten Projekt.
Dann sind wir weg.
Ja. Aber das muss man können.
Das muss man echt können, ja. Und trotzdem geben Sie einem nicht das Gefühl, dass wir Sie nicht interessieren. Das ist groß. Das ist diplomatisches Korps.
Nee,
weil er wirklich interessiert ist.
Ich liebe Menschen.
Ja.
Okay. Und das meine ich jetzt ganz ehrlich. Ich hab so viel von Menschen gelernt.
Mhm.
Jetzt überhaupt keine Fürst, sondern die reine Wahrheit. Was mir der VDP gegeben hat, indem ich tolle Menschen kennengelernt habe, tolle Weine, was ich gelernt habe, ich hatte von vielem keine Ahnung, aber ich habe, ein ehrliches Interesse, ich bin neugierig. Ja, meine Frau sagt immer, ich komme nach Hause und sage, jetzt habe ich wieder was gelernt. Sagt meine Frau, hör doch mal auf, was zu lernen. Erzählst du mir immer, willst du was lernen? Sag ich, ja, ich will was lernen, ich finde es einfach spannend.
Mhm.
Ja. Und das ist meine Gabe. Was ich aber ganz schlecht kann, ist, wenn ich dann nach Hause komme, jetzt die Nacharbeit oder so. Ja, wenn ich dann niemanden habe, der mir da hilft, und ich habe Gott sei Dank eine super Assistentin, ich hatte die Frau Nagel, ich hatte in Berlin natürlich auch Jobs, hatte ich wunderbare Geschäftsführer, und mit denen habe ich noch heute in Unternehmenskonstellation, gar nicht mehr im Verband oder so, sondern wir sind ein gutes Team, wir können uns verlassen aufeinander. Aber wenn ich irgendwie Details nacharbeiten muss, ich weiß morgen nicht mehr, was wir
heute geredet haben. Ja. Das ist aber auch eine Gabe.
Manchmal auch hilfreich.
Ich habe gelesen, dass Sie sagen manchmal, das Weingut jetzt, wie Sie es haben, empfinden Sie manchmal wie ein Startup. Das ist natürlich verrückt bei der Geschichte, die das alles hat. Wie passt das zusammen?
Ja, ich muss gerade sehr an Philipps Aussage denken, dass der VDP gucken muss, dass er auch heute up-to-date bleibt sozusagen. Mhm. Ja, und das ist, ich glaube, wenn wir Winzer uns ausruhen, dann fährt der Zug halt weiter.
Mhm.
Und ich glaube, viele Winzer würden das vielleicht auf eine andere Art und Weise auch ähnlich wiedergeben. Ja?
Mhm.
Weil du immer wieder neu guckst. Du hast jedes Jahr einen neuen Jahrgang und immer wieder guckst nach Möglichkeiten, vielleicht anderen Märkten, neuen Weinen. Ja, und in dieser Neuzeit nach ihm war das für mich schon in Teilen wirklich ein Startup.
Corona hat ein schönes Beispiel, wollte ich gerade sagen, schönes Beispiel. Felix ist einer der Stars gewesen, zu Beginn der Corona-Zeit schon sehr schnell online und extrem erfolgreich und in der Winzerwahrnehmung. Er war einer der Ersten, der verstanden hat, wie jetzt Kommunikation funktioniert.
Die Online-Tastings, die ihr gemacht habt, ne?
Ja, also das war mit meiner Frau, das war halt das Duo, hat gut gepasst. Sonst hätte es auch nicht funktioniert. Aber das kannst du auch keinem erzählen, dass das älteste Weingut die ersten waren, die Online-Proben gemacht haben quasi. Ja.
Mhm.
So, und in die Zeit fiel auch diese Aussage, weil das da so war. Da haben wir unseren Umsatz war 50-60% von heute auf morgen ein anderer. Ja, hätten wir es nicht gemacht, würde ich hier vielleicht nicht mehr sitzen. Ja?
Also ich war ein Jahr.
Ja, das war toll, ja. Und ihre Frau hat sich das alles drauf geschafft, gell, haben sie mir da erzählt. Also die hat das alles gelernt, wie das geht mit dem, weil das ist ja gar nicht so ohne. Ne? Also wie macht man das, dass man da live geht, dass man das
alles wir haben da montags die Pakete verschickt und wussten am Mittwoch noch nicht, wie wir am Freitag live streamen. Und das war, sieht man den ersten Sendungen auch an. Aber
und das war ja am Anfang auch, glaube ich, fast überall ein bisschen ruckelig gewesen. Ne? Und dann kam auch dazu, dass auf dem Land die Internetverbindungen ja auch noch ein bisschen bescheiden sind. Ne? Dann hast du überlegt, kannst du einen Film parallel abspielen lassen? Geht das überhaupt in der Übertragung? Oder bricht dann alles zusammen?
In Bing hätte es nicht funktioniert. In Wallhausen hat es funktioniert, weil wir da die Internetstärke schon hätten. Aber das war ein totales Standortthema auch. Ja?
Was macht er denn anders? Was macht denn das? Oder was macht denn das Weingut Prinz von Salm aus?
Ja, sicher.
Prinz zu Salm,
die Verwurzelung einfach in der Region, und das ist ja zutiefst Winzer-Fabel, ja, dieses Terroir, glaube ich, zu lernen, zu kennen, da schon immer drin rumzulaufen in den Weinbergen, das empfinde ich als extrem hilfreich, weil ich glaube, es einfach hilft fürs Gespür im Weinberg. Und das merke ich schon noch bis heute, dass ich da in Wallhausen einfach einen gewissen Vorsprung habe zu den Bingerlagen, weil ich die einfach schon immer kenne, ja. Schon als ich und mein Bruder einen Weinberg selber bewirtschaftet haben, eine Zeit lang.
Ich habe ja den beiden, als sie 12 oder 13 waren, habe ich den Weinberg verpachtet.
Richtig verpachtet.
Es ging nicht sehr lang, aber da haben wir gelernt, wie hart es ist. Ja? Eine Schneilage, die auch nicht zu befahren war.
Was mussten Sie bezahlen dann dafür in der Pacht?
Natural. Das waren speziell am St. Annas Kreuz. St.
Annas Kreuz in Dahlberg.
Dahlberg Schieferboden. Totaler Schiefer, nur Schiefer. Okay. Nur Steine, Wackel.
Es war fürs Unkrautmanagement ganz gut, also für so ökologisch war das ganz einfach, weil da wuchs auch sonst einfach wenig. Das hast du gut ausgerissen. Aber
300 Stock?
Ja.
Ich habe einfach einen Vertrag gemacht, habe gesagt, hier, ihr macht das jetzt, ja. Und das war immer mein Weg, Menschen früh auf die Spur zu setzen, selbst unternehmerisch tätig zu werden.
Also, wenn jetzt Ihre Kinder damals gesagt hätten, wie das heute so in ist, aber ich will mal chillen, lass mich mal, das wäre nicht in die Tüte gekommen,
ne? Naja, doch, also ich glaube, es war einfach eine gute Mischung aus wirklich frei sein, zu entscheiden, was man machen will. Und das hat er nicht gegen unseren Willen gemacht. Das war aber eben unternehmerisch befähigen die nächste Generation.
Ich finde es ja toll,
das
ja.
Das war total cool.
Ja.
Und was, glaube ich, bei mir ist, auch was jetzt gerade schon rausgekommen ist, das mehr ins Detail gehen. Also weil die Grundlagen sind letztlich da, aber einfach nochmal individueller werden, ja. Nochmal individueller bei den Lagen zu schauen, Weinbergen von der Bearbeitung, das Ganzheitliche und auch vor allem im Keller. Ich verbringe natürlich viel mehr Zeit, als mein Vater das getan hat.
Felix ist 24/7 Winzer. Und ich war 24/7 Projektmanager für 67 Projekte, wie ich gerade gelernt habe.
Und das widerspiegelt sich in den Weinen. Ne? Wir haben hier 2016 großes Gewächs aus der Lage Felseneck und wir haben hier 2023 riesen Kabinett. Zwei komplett unterschiedliche Stile im Wein an sich, natürlich auch verschiedene Jahrgänge, aber allein dieses Herausarbeiten dieser beiden unterschiedlichen Stile ist einfach, das ist Kunsthandwerk im besten Sinne. Da brauchst du unheimlich viel Feingefühl dafür. Und der Kabinett der 23 aus dem Fels ist der Tanz am Gaumen. Das ist unheimlich fein, hat eine super Säure. 23 war ein reifer Jahrgang. Diese Kühle, diese Frische, diese Eleganz. Und vor allem, was ich liebe an dem Wein, er ist eben nicht süß.
Ja.
Es ist genau eine wunderbare Balance. Da ist eine zarte Fruchtsüße im Hintergrund. Aber die trägt den Wein ohne sich aufzudrängen und eigentlich sind das die Mineralien, die am Gaumen tanzen und das macht's großartig und allein über die Weine versteht man schon, da ist jemand am Berg, der unheimlich im Detail unterwegs ist. Also das ist großartig.
Ich bin großer Praktiker.
Ja.
Ich lieb's mit meinen Händen zu arbeiten.
Ich habe jetzt bei Linke.
Nicht dieses Politische und dieses so und dadurch Es ist einfach auch.
Aber wie oft ist dir jetzt schon so gegangen, dass du angesprochen wurdest, ob du nicht auch ein Amt übernimmst und so weiter, weil ja irgendwie in den Fußstapfen des Vaters es ja eine gewisse Logik hat, dass man auf dich zukommt?
Schon, ich habe da auch ein gewisses Faible für, also das ist mir nicht fremd. Aber Stand heute hab ich andere Aufgaben im Moment. Also zu meinem Familiär, wir haben drei kleine Kinder, die sind 3, 4 und 6. Das ist an sich eine, wobei das nichts heißt. Meine jüngste Schwester war 1 Jahr alt bei 6 Kindern, als er vor die Pipp-Präsident wurde. Aber so, und auch das Weingut braucht im Moment wirklich, auch die letzten Jahre schon wirklich volle Konzentration. Aber klar, das ist für einen Gemeinschaftssinn irgendwie da zu sein, das liegt mir schon. Aber man muss halt, oder ich ziehe im Moment die Grenzen noch sehr klar. Ja, wir haben im Weingut nach wie vor Aufgaben. Es gibt da lauter Rädchen zu schrauben. Und wenn man eben im Detail ist, dann sieht man die eben auch. Mhm. Und dann will man die eben auch verändern und sich die Zeit auch dafür nehmen. Und dafür braucht man auch ein gewisses Maß an Muße. Ja. Mhm. Also ich zumindest. Ich brauche für den Keller, ich kann mir da schwer einen Termin einstellen. Ich gehe am Dienstag in den Keller, dann bin ich im Keller und dann flutscht es auch.
Ganz ehrlich, das ist beneidenswert, dass du das kannst, dass du es so machen kannst.
Wenn es funktioniert, also funktioniert ja nicht immer, weil du hast halt einen Terminkalender, ja. Aber muss man halt privat dann auch irgendwie abstimmen. Aber manchmal merke ich einfach, jetzt ist es, und dann rufe ich meine Freundin und sage, Dori, ich komme heute Abend halt später oder so. Weil es dann funktioniert.
Eigentlich ist das ja auch mein Themengebiet, wo ich sage, eigentlich, ich bin Winzer, das handwerkliche Weinmachen im besten Sinne.
Aber du bist auch ein bisschen diplomatisches Korps.
Und ja, ich mein Problem ist, dass ich natürlich auch zu neugierig bin in der Welt gern unterwegs war und bin und irgendwie auch gestalten möchte, mich auch einmische in Dinge. Und deshalb ist es halt einfach passiert, dass das Feld, was ich bearbeite, halt dann doch divers wurde. Ich habe heute das Glück, dass ich mit Georg Rieser einen großartigen Kellermeister habe, der viel dieser Detailarbeit auch abbildet. Ich arbeite Gott sei Dank immer noch ganz, ganz nah dran bin. Das heißt, ich weiß, wo jeder Liter Wein hingewandert ist und habe diesen Überblick, habe aber ein Stück weit für mich selbst das Pech, dass ich manchmal halt dann nur immer diese Besuche im Keller mache, um es zu besprechen, aber das handwerkliche Umsetzen selbst dann im Herbst ja, aber jetzt bei einer Filtration oder so, die begleite ich mehr, als dass ich sie praktisch miterlebe. Und manchmal bedauere ich das, weil das auch ein Stück weit was von Freiheit hat, wenn du in deinem eigenen Weinkeller dich mit deinen Weinen beschäftigst. Und es gibt eigentlich auch nichts Schöneres, wie wenn du das in aller Ruhe machen kannst und auch so diese Passion ausleben kannst. Aber dazu ist meine Welt ein bisschen zu bunt geworden und ein bisschen zu verrückt geworden, als dass das so immer 1:1 funktioniert.
Aber keine Sorge, alles selber schaffe ich auch nicht. Zum Beispiel habe ich nicht die Geduld. Ja. Da habe ich eine gewisse Ungeduld gehabt. Zu filtrieren und jeden Liter selber abstechen, das schaffe ich.
Entscheidend ist ja auch als Weinmacher, du musst die Entscheidungen treffen, du musst das Gefühl haben, du musst wissen, wie schmeckt der Wein 30 cm über der Hefe und wie schmeckt er einen Meter oben drüber im Fass, wie sind die Unterschiede, wann mache ich was, das sind die entscheidenden Punkte. Das handwerkliche Umsetzen muss natürlich hinterher auch in Perfektion stattfinden, aber
es ist mehr Mechanik.
Das ist dann die technische Umsetzung. Halt. Und bei mir ist es so im Betrieb, ich bin mit Georg heute tatsächlich auch im Weinbauerischen ein Team. Wir probieren alles gemeinsam. Wir haben uns natürlich sehr stark aneinander adaptiert, das merkt man schon. Deshalb, also wir da knallen nicht Welten aufeinander, sondern da sagt nicht der eine links, der andere rechts und wir kommen nicht zusammen, sondern wir sind eh schon irgendwo relativ auf dem gleichen Weg. Und wenn es dann nicht ganz passt, dann holen wir noch die Eva dazu. Die entscheidet sich meistens für den Georg seinen Weg. Dann kann es aber trotzdem passieren, dass ich sage, wir machen es aber trotzdem so, wie ich will.
Und jetzt gerade.
Aber manchmal höre ich auch auf die zwei.
Das ist auch eine schöne Parallele, weil die Frau von Georg hat direkt nach dem Studium ein paar Jahre bei uns gearbeitet.
Stimmt, okay.
War bei uns im Team. Das ist auch eine schöne Verbindung.
Sehr gut. Haben wir schon richtig was zu diesem Wein gesagt, der so großartig ist? Und Sie haben schon gar nichts mehr, gell? Da müssen wir nochmal nachlesen.
Der Felseneck Riesling Kabinett
ist mein Liebling.
So unglaublich gut.
Also ist ja sowieso Riesling in Deutschland, sind wir sowieso
non plus
ultra und auch Benchmark für die Welt quasi. Beim Kabinett ist es noch mal ein Stück weit pointierter, weil das eine Art ist, die auch innerhalb von Deutschland so nicht jedes Jahr funktioniert und die nahe sicherlich eine der absoluten Ausnahmeregionen ist für diese Kabinettstilistik. Auch weltweit. Diese Balance ja, bei 8,5%, das ist, was ich extrem liebe. Das sind auch wirklich die Trauben, das schmeckst du im Herbst. Mhm. Wenn du die Trauben probierst, weißt du, das sind Kabinett-Trauben. Und das ist eine Art von Wein, die einfach an die Nahe passt, wie, ich würde fast sagen, sonst kein Wein. Also wenn ich einen Wein benennen würde für die Nahe, wäre es wahrscheinlich Kabinett. Auch wenn es viele große Gewächse und so
aber gibt. Aber da gibt es ja den schönen Kommentar vom Helmut Dönhoff, dass jeder Weinberg sein eigenes Talent hat. Mhm. Und an der Nahe ist es ja wirklich so, du hast eben die Weinberge mit dem Talent für den großen trockenen Wein ja. und den für den großen fruchtsüßen Wein. Und manche Lagen können beides. Und da ist offensichtlich das Wallhäuser Felsenegg auch eine davon, die tatsächlich in dieser Balance beide Richtungen beherrscht. Also so wie eine Hermannshöhle auch zum Beispiel.
Genau, weil wenn du mehr so in die Kreuznacher Gegend gehst, da wird es schon schwieriger. Aber wenn du...
Das ist wie Rheinhessen. Kreuznach ist schon fast wie Rheinhessen.
Stimmt, wenn du Felsenegg ja, auch in Timmern schaust oder eben Oberhausen und so, das sind diese Lagen.
Es braucht mehr Stein, es braucht
da wird es kühler.
Genau, um so eine Vielfalt der Mineralik, Frucht, Süße, ohne süß zu sein, genau wie du gesagt hast, Spritzigkeit, Säure.
Ach,
und dann ist es einfach eine Kasse immer trinken. Ich glaube, ja, dass wenn so ein Kabinett trinkt, dann wird man Nobelpreisträger. Ja, dann
macht auch schlau.
Da fallen einem Ideen an. Ja, fallen einem Ideen an. Das ist nicht ein Wein, der einen dumpf macht, der einen voll macht, sondern das ist ein Wein, der
macht einen inspiriert.
Ja, macht einen lebendig.
Das stimmt.
Und man muss fairerweise dennoch sagen, mit einem Blick an die lieben Kollegen an der Mosel, dass der Kabinett von der Mosel im Prinzip da genauso in das Boot gehört, mit dieser Großartigkeit auch, dass der Trinkfluss so enorm ist. Mhm. Und ich muss gestehen, ich kann von nichts mehr trinken als von so einem Mosel-Kabinett.
Klar.
Weil das halt irgendwie wie Gletscherwasser, glockenklar, leicht, mineralisch. Ja. Das ist fast isotonisch. Ja.
Und, zumindest bildet man sich das
an. Wir haben dieses Jahr ein Fußballturnier in Zeldingen gespielt mit unserer rheinhessischen Truppe. Und das war schwierig, weil es gab halt auch einen Weinstand. Und das ist natürlich Sport und Alkohol, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und du musst da echt aufpassen, dass du sagst, okay, erst wenn das letzte Spiel rum ist, dann darfst du dieses isotonische Kabinettgetränk anfassen, vorher nicht. Weil da hast du wohl, naja, so ein Glas wird ja schon nichts machen, aber es ist halt generell unvernünftig. Das sollte man nicht tun. Aber nach dem letzten Spiel war der Kabinett auf jeden Fall wie Heilwasser gewesen.
Das war ganz klasse. Nein, die Mosel gehört da natürlich absolut dazu. Das ist ja wie der größere Bruder, einfach allein von der Größe der Fläche. Aber und dieses Grünschiefer vom Boden ist aber auch viel mehr Mosel, ja. Diese Nahe lebt ja im Spannungsfeld auch von den Bodenarten her, sehr in diesem Spannungsfeld zwischen den großen Weinbauregionen Pfalz, Rheinhessen, Rheingau, Mosel. Und das spiegelt sich natürlich schon auch auf die Böden wieder. Mhm. Und so ein Grünschiefer würdest du viel mehr vermuten an der Mosel, von der Schieferart.
Und auch von der Lage her ist es ja so, auch an der Nahe ist es ja so, die haben ja sowas Ähnliches wie ihre eigene Mittelhart, um das mal in die Pfalz zu übersetzen. Das ist dann so quasi die mittlere Nahe, heißt das dann auch so. Ja, ja. Und das sind diese beeindruckenden Böden rund um die Domäne und die Lagen der Mummer, also die Hermannshöhle, die Kupfergrube, wie sie alle heißen. Ja. Das ist nahe in voller Montur und dann kommen Wallhausen oder auch sowas wie Bockenau. Ja. Das sind so eigentlich, das sind so die Satelliten in Anführungszeichen.
Geheimtipps, die man nicht so kennt. Und
gerade die klimatische Veränderung, dann hast du so einen eigenständigen Boden, der einfach auch nochmal eine andere Textur dir gibt. Mhm. Und du hast plötzlich ein Klima, was es dir ermöglicht, eben sowohl im trockenen Bereich als auch im fruchtigen Bereich hier die Traubenreife zum Punkt zu bringen, wo das anfängt richtig zu strahlen und zu glitzern. Und das ist dann das, was es besonders macht. Und das sind eben die Dinge, die im deutschen Weinbau jetzt passiert sind in den letzten 20 Jahren, dass so plötzlich so neue Glanzpunkte dastehen. Wir sind ja hier im Süden Rheinhessens auch so ein bisschen in der Situation, der Moorstein ist heute in aller Munde und man kennt ihn. Aber vor 40 Jahren war es um den Moorstein doch noch deutlich ruhiger gewesen. Ne? Und warum? Weil im Westhofener Moorstein die Trauben früher auch nicht in jedem Jahr wirklich so reif wurden, dass es gepasst hat, weil er kühl ist, weil er windoffen ist. Und der Boden da war schon immer gut. Ja, und insofern in den guten Jahren, und das ist mit Sicherheit im Felsnick auch so, da ist es ganz lange zurück, wir haben ja gehört, wie weit es zurückgeht, war das in den guten Jahren wahrscheinlich immer schon eine Benchmark.
Genau so war es. Aber es gab eben viele Jahre, da konntest du nur in die Kugellagerfabrik fahren. Nein, ich muss es ehrlich sagen. In den 80er Jahren gab es Jahre, da waren die nicht reif.
Und das Thema kenne ich nicht. Das ist auch das eines der schönsten Themen in der Generationsübergabe.
Wo wir uns
die ersten Jahre ist mein Vater immer gekommen und hat gesagt, Felix, wir sind die Öchsle, sagt.
Im Herbst, ne?
Die Trauben waren noch nicht auf dem Hof, aber ich soll schon wissen, quasi, wie viel Öchsle es hat. Dann kam er eine halbe Stunde später wieder, Felix, wir sind die Öchsle, habe ich gedacht, weiß ich nicht. Und das ging über ein paar Jahre so. Er wahnsinnig genervt, dass er nicht abends oder sofort die Öchsle wusste. Für mich war das Öchsle-Thema nicht so bedeutend.
Nein, weil
und dann sind wir draufgekommen, warum das ist. Weil ich eine Zeit nur von eigentlich physiologisch reifen Trauben kenne. Und wir nicht so sehr auf die Öchsle schauen mussten. Bei ihm stand man am Anfang vom Herbst an der Presse und hat sofort das Refraktometer untergehalten, um zu gucken, okay, aber wir können lesen, quasi.
Ich war in der Pfalz in der Lehre bei Bassermann Jordan. Ich hatte das Glück, den alten Bassermann damals noch zu erleben. Und der kam ins Kelderhaus jeden Tag, um die Mengen und die Mustgewichte anzuschauen. Und der kam auch und wollte wissen, was die gerade machen. Den schönsten breiten Pfälzer Dialekt. Ein beeindruckender Mann. Und dann kam dieses überraschende Pfälzisch. Und es war tatsächlich die entscheidende Frage, war auch da, was machen die Mostgewichte, wie reif sind die Trauben? Das war der Gradmesser. Wenn er ins Kelderhaus kam, was für eine Wirkung das auch hatte. Ne? Wir waren da, ich weiß sowieso nur kleine Lehrling, aber das war ein Betrieb, der eben auch in diesem herrschaftlichen Anwesen, ein Adelsgut, würde jetzt, könnte wahrscheinlich der Prinz sagen, naja, Adel spät wahrscheinlich, aber wie auch immer.
Aber halt ein drückt man mal ein Auge zu,
ein
oder?
Herrschaftliches Gut allemal.
Ja, und der Bassermann war ja auch Weinwissenschaftler. Ja, ich meine, der gab es ja Anfang des 20. Jahrhunderts, dem Bassermann war die großen Bs, das waren drei super Betriebe. Überhaupt keine Frage. Übrigens musste ich zu ihm hinfahren, weil er Probleme hatte, den Adler auf die Kapsel zu machen.
Ja, weil er die Kapsel schon besetzt war.
Da musste ich einen persönlichen Besuch machen, natürlich. Genau wie bei JJ, bei Johann Josef Brüm, ja. Das hat mich einen ganzen Tag gekostet. Völlig erfolglos. Aber ich habe köstlichen Wein probiert.
War es kein verlorener Tag?
Nein, es war nie verloren.
Jetzt geht wahrscheinlich so meine journalistische Dings so ein bisschen mit mir durch, aber als der Philipp mir erzählt hat, dass er da seine Ausbildung gemacht hat, hat er gesagt, da gab es noch wirklich ne Dienstmädchen mit weißer Schürze. Jetzt ne, haben wir zwei Prinzen am Tisch. Ne, der steigt auch die Fantasie aus. Ne? Man denkt so, jetzt wie werden sie leben? Ist das mit Personal? Ist das, wird man mit dem goldenen Löffel geboren? Wie funktioniert das?
Ich warte die ganze Zeit auf Dienstmädchen.
Also hier habe ich heute noch keins gesehen, aber ich.
Das ist ja eine total verständliche Frage. Ja, wir hatten durchaus Hilfe im Haus, das ist auch ein sehr großes Haus, Sie haben es ja gesehen. Aber Abwasch, dafür waren wir zuständig, wir Kinder. Meine Schwestern haben gewaschen und ich habe abgetrocknet.
Okay.
Meine Mutter hat darauf bestanden, dass es keine Spülmaschine gibt, damit ihre Kinder ordentlich abwaschen und abtrocknen lernen. Also, goldenen Löffel gab es nicht. Mhm. Ich sagte es ja schon, Taschengeld gab es auch nicht. Wir sind, glaube ich, relativ genügsam groß geworden, aber natürlich auch mit der Geschichte. Mhm. Und das ist nicht so leicht. Ja? Wenn das Blöde ist ja, oder das Komische in Deutschland ist, dass der Adel abgeschafft wurde 1918, aber der alte Titel Bestandteil des bürgerlichen Namens wurde. Das heißt, es steht in meinem Personalausweis halt als bürgerlicher Name, Prinz zu sein, ja, aber jeder.
Ich musste das erst googeln, wie man das genau macht, ne? Also, um sie ordentlich anzuschreiben.
Ja.
Ja.
Also, das ist einfach mein Nachname, Prinz zu sein.
Mhm.
Und die Erfahrung, die du selbst machst, wenn du so einen Namen hast, ist, dass jeder einen Vorteil hat.
Ja.
Entweder ein gutes oder ein schlechtes. Mhm. Ja? Beides ist nicht okay. Also, beides ist für den Betroffenen nicht ganz einfach, weil okay schon, ist ja verständlich, aber es ist ein gutes oder ein negatives Vorteil und beides ist schwierig mit umzugehen. Mhm. Ja, warum bin ich besser als jemand anders oder irgendwie was Besonderes? Willst du ja gar nicht sein, als Kind schon gar nicht. Negativ willst du auch nicht behandelt werden. Und von daher muss man da einen Weg finden und lernt früh den Umgang. Und meine Mutter hat mir im klugen Rat gegeben, Michael, mach dir nichts draus. Und ein Hemd sehen die Leute alle gleich aus. Auch das ist nicht ganz richtig, das habe ich aber erst später.
Nein,
aber das
nein, natürlich dreht ja, es dreht ja die Fantasie durch. Da muss man ja einfach, das muss man ja zugeben. Allein
und
das
Namen Prinz will, blöder, als wenn du
Herr von
Prinz hat sowas.
Prinz hat sowas, da denkt man
Downton Abbey. Prinz Charles und Downton
Abbey. Ja, aber
gleichzeitig ist es ja doch so, dass natürlich auch wirklich im positiven Sinne der Adel auch noch lebt in dem Sinne und seine eigene Geschichte auch in dem großen familiären Umfeldern und so weiter auch irgendwie ja schon noch weiterleben und existieren, was ja absolut gerechtfertigt und gut ist. Also ihr habt ja schon da nochmal so eine, es ist schon eine eigene Welt.
Es ist einfach ein extrem starkes familiäres Netz.
Mhm.
Und das ist auch am Leben in der Weinwelt so schön, ja. Ich bin ja auch deutschlandweit unterwegs. Es gibt, glaube ich, keinen Kunden, von dem ich nicht innerhalb von einer halben Stunde irgendwo schlafen könnte, bei einem Cousin, einem Onkel, wie auch immer.
Ja.
Egal wo in Deutschland quasi. Ja. Und das ist schon extrem. Und so wächst man natürlich schon auch viel auf und da gibt es schon einfach sehr, sehr schöne Teile, einen extrem starken familiären, großfamiliären Zusammenhalt mit Familie, auch zweiten, dritten Grades. Das sind dann auch schnell ein paar hundert.
Ja, ja, wenn sie Weihnachten feiern und alle einladen, da ist das Schloss voll.
Ja gut, weil die jetzt auch als Kleinfamilie einfach sehr groß sind. Mhm. Ich habe 5 Geschwister, die sind alle verheiratet, die haben alle ziemlich viele Kinder.
Mhm.
So, das ist einfach in sich schon groß. Und wenn du dann aber ersten Grades, zweiten Grades schaust, dann explodiert das ziemlich schnell. Mhm. Und das ist exzeptionell, weil du kannst in alle Ecken schauen, auch in viele europäische Städte, weil natürlich irgendwo jemand lebt.
Aber das ist toll. Ein wunderbares Netz.
Das ist,
ich auch.
Also das ist exzeptionell.
Familienzusammenhang ist nach meiner Beobachtung ein bisschen anders. Wenn ich im Dorf, ich bin ja viel bei uns im Dorf unterwegs, spricht man mal über einen Cousin, aber wir sprechen über den Cousin dritten Grades. Wir kennen uns und wissen da Bescheid und fühlen uns sehr eng verwandt. Das ist vielleicht was anderes. Und dann, warum habe ich die 67 Posten gehabt? Weil meine Eltern mir immer erzählt haben, du hast Verantwortung. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen anders gewesen. Meine Mutter war am 20. Juli verwoben. Das hat immer gehießen, wenn du dich nicht engagierst, geht's schief. Und das ist einfach Erziehung gewesen.
Ja.
Ist es auch manchmal eine Bürde?
Natürlich. Weil ich denke immer, ich bin für alles verantwortlich. Ja. Meine Mutter ist, wir waren jung verheiratet, ist bei uns ins Schlafzimmer reingekommen und hat gesagt, du musst sofort den Helmut Kohl anrufen, das ist verkehrt, was da läuft, du musst ihm das sofort sagen. Ich bin Helmut Kohl anrufen, sonntags morgens um 8.30 Uhr. So, ja. Ja, aber das hat dieses Verantwortungsgefühl, das war halt ihre Erfahrung oder die Erfahrung der Generation. Mhm. Wenn du dich nicht engagierst, wird es schief. Ja. Mhm. Und so bin ich ein bisschen erzogen. Und deswegen sage ich oft zu schnell ja, wenn ich irgendwie... Ja. Es ist mir aufgefallen, wie du mich gefragt hast, kommst du zum Podcast? Ich habe gar nicht lange rumgemacht. Ich habe sofort ja gesagt, du wirst beschädigen. Da
ist
in der Versteigerung.
Ist
ja. Ja, warum? Weil ich gewusst habe, wenn der Philipp fragt, der hat sich da was überlegt, den kenne ich, den vertraue ich, dem bin ich sehr dankbar. Und da macht man was zusammen, ja. Ich bin dann nach Hause gefahren und gesagt, warum habe ich schon wieder so schnell zugesagt?
Und dann kam ich noch. Ne? Da haben sie gedacht, komm.
Versteht ihr, wie ich das meine? Ja. Also, ich will ja nicht rum. Es hat ja keinen Zweck, dass wir hier zusammensitzen und über Mist reden. Ja? Entweder wir reden ehrlich oder wir können es auch lassen.
Natürlich.
Das ist die Zeit nicht schwer.
Prost. Oh Mensch, ich habe nichts mehr. Also, der Wein war so gut. Sprechen wir doch mal über Wald. Wald ist ja für Ihre Familie auch ganz arg wichtig. Ne?
Also mein Vater war ein größerer Waldbauer als ein Weinbauer.
Mhm. Überhaupt sollte das Weingut zwischendurch auch immer mal aufgegeben werden.
Ja,
ne?
So. Denn mein Vater hat immer damit gehadert und hat keine Passion.
Ja.
Und wenn ich meine Frau nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Ja. Mein Vater war Waldbauer. Der hat Freude daran gehabt, noch langfristiger zu denken. Ja, im Weinbau denkst du, wenn du pflanzt, an 50 Jahre. Ein normaler Winzer würde sagen 30 Jahre. Ich glaube, ein VDP-Winzer denkt an 50 Jahre.
Ja.
Und im Wald musst du 100 Jahre denken.
Mhm. Das ist schon weit.
Ja, Ausnahme.
Und wenn du, das hat ja Luther schon gesagt, ja, wenn ich morgen wüsste, dass die Welt untergeht, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Ja? Was das für eine Aussage ist. Ja? Also du musst weit über dich hinausdenken. Aber Wald ist natürlich... Ein Ökosystem ist ja der größte Produktionsbetrieb Deutschlands. Ein Drittel der Fläche Deutschlands ist mit Wald bedeckt.
Was im Übrigen enorm ist, wenn man überlegt, mit welcher Kraft dieses Land industrialisiert wurde, sich entwickelt hat. Und natürlich auch gefühlt ist Deutschland eng besiedelt und da hat eine tolle Infrastruktur.
Trotzdem.
Dennoch haben wir immer noch ein Drittel Wald.
Ein Drittel Wald. Und das erzeugt jeden Tag... Eine Wahnsinnsmenge von nachwachsendem Rohstoff, ohne dass es Krach macht, ohne dass es Energie verbraucht, aber es speichert Wasser, es produziert frische Luft, es hat nur eine Wohlfahrtsleistung, ist der größte Produktionsbetrieb Deutschlands, der produziert jedes Jahr über 100 Millionen Tonnen Rohstoff, ohne dass das in irgendeiner Weise schadet, ja, sondern es nutzt nur, es verhindert Erosion, macht Wasser, Luft, macht gesunden Lebensraum. Und das in einem Bild, dass die Alten, die Jungen aussehen. Wir sind große Freunde naturgemäßen Waldbaus, wir wollen gar nicht pflanzen, wir lassen lieben Gott pflanzen, aussehen.
Mhm. Ja, und das funktioniert?
Er funktioniert total, wenn du genug jagst.
Okay.
Wir jagen nicht, weil wir schießwütig sind, sondern weil wir keine Ziegen in unseren Wäldern wollen, die die jungen Pflänzchen auffressen.
Ach so, okay.
Das ist der einzige Grund.
Das heißt, Sie sind auch alle Jäger?
Und wir sind alle Jäger, aber mit dem Bewusstsein, dass wir das aus Verantwortung tun, um die nächste Generation zu schützen. Weil was wir machen, das Problem ist der Winter.
Mhm.
Im Winter zieht sich alles wild in den Wald. Im Sommer sind die auch in Weinbergen, im Acker, im Winter gehen sie in den Wald und fressen da die Jungen auf. Und wenn du in Wälder gehst, wo nicht gejagt wird, siehst du unten nichts. Da kannst du 100 Meter durchsehen. Ich könnte viele solche Wälder zeigen. Bei uns sind überall Junge. Da wächst überall Junges hoch. Im Schutz der Alten. Und eine große Vielfalt, weil es der Samen... Der fliegt über hunderte von Meter oder wird über einen Eichel her verbreitert. Ja, wir brauchen nicht Pflanzen mit genug Jahren. Und das ist einfach eine wunderschöne Sache. Und wir hier, ich habe mich so gefreut über das Holz hier. Ja? Keine Plastiktische, sondern Holztische, ne? Wo du auch
kannst. Und unser Tonmann freut sich jetzt sehr. Er hat gerade ein Jubellied auf das sie gesungen.
Der Schreiner, der die gebaut hat, kommt aus dem Hunsrück.
Ach so. Nein, aber guck mal, hier ist das schädliche CO2 gespeichert.
Genau, so ist es.
Ja? Und zur Erzeugung hast du nicht Energieverbrauch, hast nicht endliche Rohstoffe genutzt, hast nicht chemische Prozesse eingesetzt, sondern du hast Natur genommen. Hier der Holzfußboden, wie toll ihr das gemacht habt. Auch draußen ist mir schon aufgefallen, die Holztreppe, die ich hochgegangen bin und so. Das ist Natur. Erneuerbar, regional. Der Tisch, der kommt nicht von Übersee aus irgendwelchen Tropen, sondern das ist hier. Ich sehe es so.
Ist so.
Ich wusste nicht, keine Ahnung. Aber ich sehe das Holz und das ist kein Tropenholz. Und sowas haben zu können, das ist Natur, die wir pflegen, nutzen und schützen.
Mhm.
Und nützen und schützen sind die gleichen Seiten der einen Medaille. Wenn das nicht genutzt wird, gibt ja die herrliche Winzergeschichte, kennt ihr alle, den Witz. Der Pastor geht mit dem Winzer durch die Weinberge, Westhof, gehen da durch die Vineyard, gucken, super, freuen sich an der Natur, sonntags nach der Kech, und freuen sich an der Natur und sagen, ach, wie schön, was der Schöpfer Gott, was ist alles so schön und hier ist das so herrlich und freuen sich und loben sich und dann kommen sie an Weinberg. Das war schon wahrscheinlich eher in Osthofen als in Westhofen, der nicht so richtig gepflegt ist, ja, der ist struppig und
das ist bestimmt Osthofen.
Und so kommen sie dahin, gucken da und so, niemand sagt was. Schließlich fragt der Pastor den Winzer, was ist denn hier passiert? Und da sagt der Winzer, Herr Pastor, da hat der liebe Gott alleine gearbeitet.
Ich habe gelesen, Sie haben auch einen Waldfonds gegründet. Das ist schon auch ein bisschen, also Sie haben ja eine große Investmentfirma aufgebaut in den 80ern, richtig? Als Startup. Neben Schloss Wallhausen in der Schule, da saßen sie an ihrem, hat mir ihr Sohn verraten, sonst hätte ich es nicht gewusst, aber da saßen sie quasi da, wo sie schon als Junge die Schulbank gedrückt haben. Da haben sie dann ein Startup gegründet. Heute sehr erfolgreich, damals auch schon, aber.
Ja, also die Dahlbergs, Familie meiner Großmutter, Dahlberg, die haben schon 1550 rum Schulpflicht eingeführt. Sensationell, einmalig in Europa, für Jungen und für Mädchen. Schulpflicht. Lustigerweise, ich habe mir das angeschaut, die Urkunden. Curriculum war Rechnen, Lesen, Schreiben und Wein.
Wein auch?
Weinqualitätsweinbau. Wie tust du Weinberg bewirtschaften und Qualität erzeugen?
Okay.
So, da bin ich zur Schule gegangen.
Da wurden die Ferien auch nach der Weinlese ausgestimmt.
Ich habe tatsächlich erlebt, dass ich vierte Klasse oder so saß ich in der Schule und wir hatten Herbstferien, weil wir mussten ja Wein lesen. Ja? Und jetzt waren die Herbstferien vorbei, die Weinlese war aber nicht vorbei. Kommt plötzlich ein Winzer in die Schule und sagt zu meinem zwei Tische weitersitzenden, Kai, komm raus, wir müssen lesen. Und der Schullehrer hat gesagt, Kai, du bleibst hier sitzen, ist eine Schule. Haben Sie etwas gesagt? Kai, komm sofort raus, wir müssen lesen. Der Punkt ist, später, ich habe dann diese Finanzfirma gegründet, ich habe immer Betriebswirtschaft studiert, Bankbetriebslehre und mein spannendes Feld war, mich hat das Thema Geldanlage interessiert. Mhm. Aktien fand ich was Herrliches, an einem Unternehmen beteiligt zu sein, wunderbar. Und daraus habe ich ein Geschäftsmodell gemacht, eben Salm und Partner gegründet, das heute von meinem Sohn Konstantin geführt wird. Ich habe alles hier abgegeben. Und wir beschäftigen uns mit Geldanlage. Und dazu gehört auch Anlage in Land- und Forstwirtschaft. Mhm. Und tatsächlich, wir haben einen Waldfonds gearbeitet. Wir machen nur Dinge, die wir selbst können, die wir selbst von Ursprung an verstehen und können und die wir wirklich auch kontrollieren können, mhm. weil es ist eine Riesenverantwortung, wenn dir jemand Geld anvertraut. Mhm. Und du hast dann die Verantwortung für das Vermögen von jemandem fremden Dritten. Mhm. Das kann man nur machen, finde ich, wenn man es so macht wie für sich selbst. Und Wald ist eine spannende Anlage. Und ja, wir machen das heute weltweit. Konstantin ist dann noch viel besser unterwegs. Das Gleiche wieder. Die Jungs sind einfach sehr, sehr tüchtig und gut und konzentriert unterwegs. Und das läuft sehr schön. Erst haben wir angefangen, die Gründung war in Frankfurt, als dann die Telekommunikation so gut Mann sind wir nach draußen gegangen. Heute haben wir da über 30 Mitarbeiter.
Gutes Internet, ne?
Gutes das Internet war der Punkt. Mhm. Und genau das war's. Und machen Wald Investments mit unseren Kunden in den USA, in Deutschland und in Neuseeland. Aber wir bewirtschaften den Wald auch selbst. Wir sind nicht solche Leute, die heute Filmfonds und morgen Container und so, sondern wir machen nur das, was wir wirklich verstehen.
Mhm. Sie bewirtschaften den Wald selbst?
Ja, also natürlich brauchen wir dafür auch Dienstleister, mhm. die sozusagen den Holzeinschlag machen oder die steuerliche Beratung und so, aber die ganze Controlling, die ganze Aussuchen des Waldes, wie wird der Wald bewirtschaftet, machen wir alles selbst.
Hat abends schon mal jemand bei Ihnen geklingelt und gesagt, hier Prinz Michael, also das gefällt mir gar nicht jetzt hier mit der Amt. Anlage?
Natürlich. und noch mehr haben angerufen, wenn es an der Börse irgendwelche Einbrüche gab. Mhm. Was passiert denn dann? Ja, man lebt ja ständig damit. Ich bin so jemand, der jede Minute mit dem lebt, was auf mich zukommt. Mhm. Ich war am 11. September, als die Türme von den Terroristen angegriffen wurden in New York. Ich bin zeitgleich mit den Terroristen gestartet am Nachbargate. Der Christian Adams war auf dem Flug, auf dem ich auch gebucht war, dem vierten Flugzeug, was in Pennsylvania abgestürzt ist. Wir waren da ja als Winzer gerade, hatten am Tag vorher in Manhattan unsere Weine präsentiert. Mhm. Von daher weiß ich, was alles passieren kann. Es ist ja nicht alles planbar. Auch das ist so schön an unserem Winzerberuf. Letztlich können wir uns wahnsinnig anstrengen, aber wie die Natur ist, wie der Jahrgang wird, das ist nicht in unserer Hand. Sondern wir leben in Gottes Schöpfung. Wir müssen das hinnehmen und versuchen, das Beste draus zu machen. Und da immer wieder dran erinnern zu werden, dass nicht alles planbar und machbar ist, ist ein wunderbares Geschenk der Natur, dass wir geerdet sind. Mhm. Und das hilft natürlich auch bei der Geldanlage. Du weißt, du musst dich auf alles einrichten, ja? Also es gibt nicht nur gute Jahre, es gibt auch Jahre, wo es wenig geerntet wird und mit denen wir auch zurechtkommen müssen. Mhm. Ich glaube, wir Winzer lernen sehr früh, was Resilienz heißt. Ja, das ist ja heute so ein Zauberwort. Mhm. Aber wir sind Menschen, die sich von vornherein auf ungewisse Zustände einrichten müssen. Mhm. Und das Beste draus machen. Und deswegen erklären wir das Beste jetzt dein Wein.
Ja, gut, alle Überleitung. Ja, das passt insofern ganz gut, weil diese Fähigkeit auch zu moderieren, ja bei dir auch in Perfektion da ist, weil du bist ja auch unser Auktionator bei der Versteigerung an der Nahe. Und wir haben jetzt eine Versteigerungswein von mir.
Wie schön.
Und das ist tatsächlich jedes Jahr ein großes Ereignis im November, wenn die Weine von Nahe und Rheinhessen versteigert werden. Hochgradig spannend und der Prinz Salm macht das eben zum einen mit Humor, mit Weitblick, mit seriösem Engagement, dass es natürlich am Ende auch doch auch ein bisschen Geld geht bei der ganzen Geschichte. Das ist ja kein Showlauf, sondern es ist ja schon auch was wirtschaftlich Relevantes. Und diese Mischung zu finden, in der Moderation als Auktionator auf der einen Seite wirklich den Job zu machen, auf der anderen Seite aber auch die Leute mitzunehmen und daraus auch ein Event zu machen. Das ist die große Kunst und das machst du, glaube ich, wie kein anderer. Und man sitzt in der Versteigerung als Winzer selbst auch angespannt, weil es ja tatsächlich auch irgendwie, ja, wie geht das aus, welche Steigweise erreiche ich, wie erfolgreich bin ich. Aber gleichzeitig während der Veranstaltung hat man mehr als einmal nicht nur ein Schmunzel, sondern man muss herzhaft lachen, weil er es einfach überragend da vorne macht auf der Bühne. Das ist insofern heute eine gute Gelegenheit, mal das auch als Feedback eines Winzers zu geben, der da quasi versteigert. Du bist ähnlich sehen, du bist ja im gleichen Boot wie ich in dem Moment. Ne? Das ist für uns tatsächlich ja schon immer so ein bisschen aufregend, das Ganze. Gut. Und die Versteigerung macht Spaß, die hat auch einen neuen Drive bekommen in den letzten paar Jahren. Ich glaube, wir sind da insgesamt sehr erfolgreich, auch mit dem Jahrgang 23, obwohl dieses Jahr natürlich so ein Jahr ist, was ein bisschen auch, ich will es nicht überziehen, aber ein bisschen krisengeleitet ist es ja schon. Und letztendlich waren die Entwicklungen der letzten Jahre schon auch gigantisch. Die Preise, die für große deutsche Weine aufgerufen wurden, schon auch enorm. Und wir waren sehr glücklich dieses Jahr, dass wir eigentlich die Wertigkeit halten konnten von dem, was an Wertversprechen die letzten Jahre gegeben wurde. Und deshalb war das, glaube ich, ein großer Erfolg. Jetzt mit den 23er Jahren schwerpunktmäßig und Versteigern von Weinen wird immer eine Nische bleiben für eine kleine Klientel, die was Besonderes sucht. Und der Laborn Riesling bei uns ist eben auch ein Wein, der nur in kleiner Menge erzeugt wird, weil es eine kleine Parzelle im oberen Moorstein ist, die eben so anders in ihrer Aromatik ist, in ihrer Mineralitätsstruktur wie der Moorstein selbst. Und deshalb hatte ich diesen Wunsch, diese Parzelle separat abzufüllen, habe das erste Mal 2009 gemacht. Und das ist eine gewisse Steilvorlage gewesen, dass das der Versteigerungswein gibt, weil es eben jährlich immer so ein Halbstück, also so knapp 600 Liter maximal davon gibt. Okay. Und das ist so dann auch ein Volumen, mit dem man dann sagen kann, okay, ein Teil kommt in die Schatzkammer, ein Teil geht auf die Versteigerung und dann war es das sozusagen. Wir haben jetzt hier 2018 im Glas. Den haben wir in der Magnum dieses Jahr auf der Versteigerung gehabt und in der 075er hatten wir den 23er. Ein Wein, der eben sehr stark von dieser Kalksteinmineralität lebt. Und die 075er Flasche aus 18 ist im Moment in so einem Jugendtrinkweinfenster. Also wenn man reinriecht, das hat schon noch so sehr viel gelbe, frische Frucht. Das ist schon noch junger Wein. Das ist also noch nicht diese gereifte Textur, sondern es ist eher noch jugendlich.
Wie toll, wenn man über 2018 sagen kann, bei diesem warmen Jahrgang, dass das ein ganz junger, jugendlicher Wein ist, oder? Wenn man
das sagen kann. Ich bin enttäuscht. Ich dachte, Sie hätten verstanden, dass 1953 noch jugendlich ist.
Nein, ja, nein, aber das sehe ich genauso. Sie
völlig recht.
Also wenn man 2018 über wirklich ein warmes Jahr, es war ein warmes Jahr mit Fülle auch von der Menge her, aber das ist, du sagst, sie ist Jugendliche, ich finde so, der hat diesen Mittelbau extrem schön, und der ist, als ob er aber in den Startlöchern ist, noch total. Und man merkt aber schon, was da eben kommt. Ja. Du siehst schon den Kerl in den Startlöchern stehen, du siehst die Muskeln, die der hat, die Power, die der hat. Das wird sicher kein Sprinter werden, aber das ist schon gigantisch. Und sowas aus 2018 zeigt auch dieses Moorstein, diese Kühle, die der hat durch die kühlen Winde und das Kalk. Und das finde ich exzeptionell, ja.
Kein Sprinter, aber ein absoluter Champion.
Ja.
Das ist ein toller. Ich habe ja riesen Spaß dran bei der Versteigerung, weil ich kriege diese Weine alle zu verkosten.
Ach, geht's Ihnen ja so gut wie mir hier bei dir.
Aber man merkt auch, dass du Spaß hast. Du machst das so von Herzen.
Und ich freue mich immer sehr, ich kriege hier kein Gehalt oder dergleichen, sondern ich mache es ja ehrenamtlich, aber ich kriege von jedem Versteigerungswein eine Flasche. Oh. Das ist meine ganz große Freude.
Das ist toll.
Ja, ich kriege vielleicht eine ab, wenn ich es ins Auto stelle. Einlager.
Also, Sie dürfen bestimmt zu Hause dann mitdrehen.
Jetzt darf ich mich nicht beschweren darüber, wie seine Provision da aussieht. Ich habe immer die Sorge, dass nicht alles bei mir wieder ankommt. Egal.
Tut's auch nicht.
Das ist das Problem bei liquiden Mitteln, ja, die verflüssigen sich so.
Aber wenn ich das jetzt mal nachfrage, ich war ja noch nie bei dieser Weinversteigerung tatsächlich.
Das ist ein Fehler.
Ja, so, aber erklären Sie doch mal jetzt mir, die keine Ahnung hat, wie das abläuft.
Es ist was so Besonderes, dass ich mich immer wundere, dass es immer noch Menschen gibt, die diesen Kick noch nicht verspürt haben, weil Es ist die einzige Versteigerung in der Welt, die sozusagen als nasse Versteigerung läuft. Sie können jeden Wein oder praktisch jeden Wein, der versteigert wird, verkosten.
Ach, das ist ja toll.
Wenn Sie zu Sotheby's oder Christie's gehen,
so
in
leben.
Kisten,
ja, ja,
Sie
genau.
müssen es unbesehen, unverkostet kaufen. Es kommen nur Weine zur Versteigerung, die noch nie vorher im Markt angeboten waren. Das heißt, es ist eine totale, einmalige Okkasion, Wein zu verkosten und dann zu entscheiden, will ich den haben. Mhm. Wenn ich den haben will, muss ich ein Gebot abgeben. Das geht über Kommissionäre, weil eben ein Halbstück sind 600 Liter, davon behält er wahrscheinlich die selbst
Hälfte also
für, sich. Nein, nein. Genau das ist
so. Okay.
Sie stellen eine super Frage. Sie stellen eine super Frage. Also davon behält er wahrscheinlich die Hälfte in der Schatzkammer und die andere Hälfte kommt zur Versteigerung. Das sind dann 400 Flaschen oder was? 360. Und jetzt kaufen Sie ja wahrscheinlich nicht 360 Flaschen auf einmal. Sondern es gibt 100 andere Leute, die haben wollen. Und deshalb werden die Gebote über Kommissionäre eingegeben, über Mittler, die sozusagen dann miteinander auskaspern, wer von uns nimmt zu welchem Preis wie viele Flaschen für die Kunden, die bei uns geordert haben. Und das zusammenzubringen ist keine einfache Geschichte.
Das heißt, das Gebot, das ich abgebe, ist nicht unbedingt dann das, was ich bezahle.
Doch,
weil der
mehr als Sie abgeben, werden Sie nicht bezahlen.
Okay.
Sie müssen definieren, bis zu welchem Preis wollen Sie geben, für wie viele Flaschen.
Okay.
Dann gibt es Menschen, die sagen, für 12 Flaschen gehe ich bei dem Labor bis 100. Ich will aber jedenfalls mindestens 6 Flaschen haben, da gehe ich bis 150. Und für eine Flasche gehe ich bis 200.
Muss allerdings eher auf 400 gehen oder so. 300.
Befürchte ich auch. Was war das?
300?
Will er jetzt nicht drüber reden?
Es war immer noch zu wenig.
Aber er kriegt nichts.
Aber es ist toll, jetzt mal zu erfahren, wie es genau geht, weil manche trauen sich ja auch nicht so ran.
Sie haben vollkommen recht und deswegen erkläre ich so gern, weil das einmalige Chance ist, das, was man erwirbt, vorher zu verkosten. Was man sonst außer bei den VDP-Versteigerungen in Deutschland nirgendwo auf der Welt hat.
Und sind die wirklich aufgeregt, die Winzer?
Die sind aufgeregt. Die sind aufgeregt und es gibt auch Überraschungen, weil es kann noch ad hoc nachgeboten werden. Und es findet inzwischen mit Hilfe eines Livestreams international statt. Und es kommt tatsächlich in Last Minute noch Gebote, von denen der Winzer vorher keine Ahnung hat. Natürlich weiß er von ein paar Kunden, dass die geboten haben, dass die das haben wollen. Er berät auch seine Kunden logischerweise, weil er ein Gefühl für den Markt hat.
Du weißt vorher eigentlich schon so ein bisschen.
Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, weil ich natürlich generell meinen Kunden anbiete hier, wenn ihr ersteigern möchtet, könnt ihr mir auch eure Gebote geben. Ich gebe die dann an die Kommissionäre weiter. Also ich bin gern derjenige, der euer Gebot dahin bringen, habt ihr keine Arbeit, ihr braucht mit niemandem kommunizieren, sagt mir, was ihr gern wollt, was ihr bezahlen wollt, maximal. Wenn es gut läuft für den Kunden, kostet es ja am Ende dann weniger. Das nutzen natürlich auch einige, die sagen, ja klar, ist der einfachste Weg. Ich sage dem Wittmann, wie viel Flaschen ich gern hätte und was er mir wert wäre.
Aber am Vormittag kann man ja noch verkosten. Da kommen viele, die verkosten, die machen sich dann erst ihre Meinung und geben erst dann ihr Gebot. Dann wird nochmal ausgeschenkt während der Versteigerung. Und das, ich sehe das ja von oben. Wenn dann plötzlich noch jemand denkt, oh, das will ich jetzt doch haben. Und schnell seinem Kommissionär sagt, bitte bietet doch noch für. Ich will noch 6 Flaschen oder 3 Flaschen oder eine Flasche haben. Und dann geht's hoch.
Okay, ich habe jetzt also verstanden, wie diese Versteigerungen gehen. Wunderbar. Was ja bei Ihnen anders ist als bei vielen anderen Weingütern, ist, dass man überall, wenn man auf die Homepage geht, wenn man sich informiert, dieser Glaube, der Glaube an Gott, das steht ganz oben bei Ihnen. Ne? Und selbst auf den Flaschen überall ist dieses, haben Sie Bibelsprüche draufstehen, habe ich gesehen. Ist es wirklich etwas, was Sie jeden Tag leitet? Ist ja manchmal auch nicht einfach, wenn was schief geht. Ne? So.
Nee, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben gerade, hat meine Schwiegertochter eine junge Freundin verloren. die ganz plötzlich gestorben ist mit zwei kleinen Kindern. Hm. Und das stellt natürlich schon die Frage, ja, wie, warum, wozu? Und ich glaube, die Frage nach Gott ist ja eine zentrale Frage. Ich mache niemand Vorschriften, wie er die beantworten muss. Aber sich damit zu beschäftigen, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht, verändert ja alles. Wenn es ihn nicht gibt, ist alles zufällig, unbestimmt, ohne Ziel. Wenn es ihn gibt, sieht die Welt anders aus. Hat man eine andere Perspektive. Ich glaube, jeder muss sie irgendwie für sich entscheiden. Ich mache niemandem Vorschriften, wie er sie entscheidet. Und ich finde nur, dass das Christentum, wenn es ernst genommen wird, eine wunderbare Perspektive hat, nämlich eine sehr versöhnliche Perspektive. Ja? Christus ist ja als Sohn Gottes auf die Welt gekommen, nicht weil wir so fabelhaft sind, sondern weil wir Fehler haben. Und ich finde, der Umgang mit Fehlern ist so eine zentrale Frage fürs menschliche Zusammenleben. Kann ich um Verzeihung bitten? Wird mir Verzeihung gewährt? Wie begegne ich meinem Nächsten? Den Nächsten lieben wie dich selbst. Das größte Gebot heißt ja erstmal, dass man sich selbst lieben soll, was ja wichtig ist, sich selbst anzunehmen. Ja. Und es heißt nicht, dass man den Nächsten lieben, mehr lieben soll als sich selbst. Ja, also für mich geht das bis hin in die politische Frage, wie hoch darf der Steuersatz sein? Ich finde nicht über 50%, weil das würde von mir verlangen, dass ich mehr lieben soll meinen Nächsten als mich selbst. Ja? Also ich finde, das hat alles auch eine praktische Auswirkung. Mhm. Ich bin auch meinem Nächsten, also Sie sind jetzt meine Nächsten, mehr verantwortlich als meinen Übernächsten, die ich jetzt gerade nicht sehe. Mhm. Ja, also Spinnerei, aber bei Wein kommt man zu solchen Gedanken. Vorgestern war der Ex-Bundespräsident Gauck in Bad Kreuznach in der Paulskirche. Große Diskussion, da waren Migranten aus Afrika und Syrien und Ukraine. Und die Syrer haben gefragt, warum werden die Ukrainer mit offeneren Armen aufgenommen als wir?
Schwierig.
Kann man sich ja fragen. Meine Antwort, sie leben auf dem gleichen Kontinent wie wir, sie sind näher als der nächste Kontinent. Ich habe mehr Verantwortung für den Nächsten als für den Übernächsten. Das ist auch was ganz Praktisches. Ich kann mich über den Übernächsten, ja, kann ich mich nicht so gut kümmern wie für den Nächsten. Oder die Frage, hat auch mit Wald zu tun, ja? Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das heißt, Wachstum ist endlich. Wir werden sterben. Wie halte ich es mit dem Tod? Ist es endgültig oder gibt es ein Leben nach dem Tod? Also diese Fragen, die, denke ich, jeden beschäftigen. Ich habe für mich und meine Frau und wir beantwortet, indem wir unsere Kinder haben taufen lassen, weil wir an Gott glauben, weil wir als Christen leben wollen, den Nächsten lieben wollen wie uns selbst. Vergebung leben wollen, um unsere eigene Fehlerhaftigkeit wissen. Also meine Frau mit den 67, wie ich heute gelernt habe, Jobs, die hat ganz schön an mir zu knabbern gehabt. Wir sind sehr verschieden. Mhm. Ja? Ohne meine Frau wären meine Kinder nicht so geworden, wie sie sind. Die war nämlich die stabile, verlässliche, der Anker. Eine Ehe zusammenzuleben, ist nichts Einfaches. Mhm. Ja, da musst du einander annehmen, damit das funktionieren kann. Das geht nur, wenn du, die einen würden Toleranz sagen, ich sage Annahme, weil wir sind von Gott geschaffen, gewollt, geliebte Kinder Gottes und wir spiegeln ihn auch wieder. Deswegen bin ich übrigens großer Freund der Demokratie. Ja, weil jeder Mensch ist irgendwie Gottes Ebenbildlichkeit, es spiegelt ihn wider. Es braucht also wohl 8,5 Milliarden Menschen oder 7,5 Milliarden Menschen, um diese Größe wiederzuspiegeln. Also da gibt es so viele Gedanken, die ich sehr aufgenommen habe. Und der Kernpunkt am Schluss ist, ja, habe ich eine Beziehung? Lebe ich diese Beziehung zu Gott in einer persönlichen Beziehung und dann bete ich zu ihm. Also, wie ich hergefahren bin, habe ich mir gedacht, lieber Gott, hilf mir, dieses Gespräch zu überstehen. Denn ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Verstehen Sie, was ich meine? Also, ich versuche ihn schon einzubeziehen. Und er hilft mir.
Und zum Thema göttlich hätte ich jetzt den Wein hier
anzubieten. Ja, wunderbar.
Wir haben nämlich jetzt einen Wein aus meinem Keller im Übrigen, aber der ist von euch. Ein 2001er Bergheimer, Roxheimer Berg, Riesling Spätlese. Also aus deiner Verantwortungszeit im Weingut.
Nur dafür ist er gut.
es ist überragend, finde ich. Deshalb lege ich solche Spätlesen zurück, weil diese 20 Jahre Reife bringen diese Weine zum Singen. Das hat fast so ein bisschen was Vanilliges in der Nase, auch ein bisschen Maracuja dann immer noch. Also da ist schon noch die Frucht auch da, da lebt schon noch auch die Kühle.
Total geschmacklicher und deutlich präsenter
als in der Nase. Und die Spätlese ist ja eine Kategorie, die im Moment als der fruchtsüße Wein gar nicht so modern ist. Mhm. Aber eigentlich ist die Spätlese aus reifen, gesunden Trauben benefiziert. Das ist schon fast was wirklich Göttliches, wenn es dann gelingt, wenn die Lage gut ist, weil das ist ja ein Elixier von einer Konzentration der Herkunft im besten Sinne. Das Pendant zum großen trockenen Gewächs ist die fruchtsüße Spätlese. Das braucht Reifzeit. Und deshalb, es gibt nichts Schöneres, als große fruchtsüße Spätlesen in einen guten Keller zu legen und dann eben nach 15 Jahren, nach 20 Jahren oder auch später rauszuholen. Und by the way, wenn wir jetzt ein Mittagessen hätten mit Wild zum Beispiel, das funktioniert.
Was ich so großartig finde, und das ist etwas, was es wirklich nur in eurem Beritt so gibt, also wir trinken einfach Geschichte. Ne? Mit jedem Schluck hat man auch so einen Schluck Geschichte und das hat dann ihr Vater gemacht. Das ist schon auch toll, oder? Wenn man so, und das wird dir ja auch so gehen, oder? Wenn du so Wein trinkst und das hat der Vater gemacht oder der Opa gemacht oder
ganz großartig. Das ist ja total einmalig. Ja? Das gibt es nur einmal. Mhm. Das ist tatsächlich Historie. Das ist gewachsene Historie. Ja. Spiegelt den Boden, das Klima dieses Jahres wieder, spiegelt aber auch, die Reben sind gepflanzt worden 1976. Das war jetzt der 2001er, der war dann 27 Jahre alt.
Das ist 4 Wochen oder 3 Wochen nach dem größten Schreck, den du in deinem Leben wahrscheinlich hast, in Amerika geerntet worden.
Genau so ist es. Also was das alles widerspiegelt, was da drin ist.
Wahnsinn.
Der hat den Kosmos aufgesogen. Mhm. Der hat
Zeitdokument,
das, ja. Familiendokument auch. Ja, bisschen,
alles,
ne?
Natürlich.
Alles.
Familiengeschichte. Ich habe von allen Kinderjahrgängen meine Kinder natürlich viel zurückgelegt. Leider sind meine Kinder meistens in sehr durchwachsenen Jahren geboren.
Bei mir leider auch so, aber es hilft ja alles nicht.
2001 war das schon durch.
Ja. So, um jetzt diese wunderbare Stimmung ein bisschen zu brechen, wir haben immer zum Ende eine Schnellfragerunde. Die ist so ein bisschen lustig. Naja.
Ja. Schauen wir mal.
Prinz Michael, mit welchem Wein verfüllen Sie Ihre Frau?
Meine Frau verfüllt ich tatsächlich mit Felsener Christi Kabinett.
Ach ja.
Läuft.
Aber lässt sich mit Wein generell recht gut verführen.
Ja, das ist wunderbar.
Ja. Ja. Meine Frau ist da.
Und Sie?
Ich nehme heute den Laboren mit nach Hause. Ich fühle meine Frau damit.
Okay, wunderbar. Prinz Michael, was kann der Prinz Felix richtig gut und was kann er gar nicht?
Richtig gut. Er ist ein Menschenmensch. Er ist jemand, der eine emotionale Intelligenz hat, was Menschen angeht. Er liest Menschen, er versteht Menschen. Er hat wahnsinnig viel Humor, er ist wahnsinnig positiv. Er ist unglaublich frech zu seinem Vater.
Das ist positiv oder negativ?
Ich rede jetzt erstmal nur über das Positive. Das Negative kommt gleich. Also er ist unglaublich frech zu seinem Vater. Er nimmt mich ständig auf den Arm.
Also das Wort Drecksack hatte ich von Ihnen gehört.
Das sage ich ja. Manchmal, ich bin ja so jemand to the point. Ja.
Ja.
Und wenn er dann nicht to the point ist, sondern anfängt, mich auf den Arm zu nehmen, dann sage ich Drecksack.
Umgekehrt, Ihr Vater, was kann der besonders gut und was kann er gar nicht?
Haben wir noch anderthalb Stunden?
Ja, dafür auf jeden Fall.
Ich glaube, Ungeduld ist einfach sein Grundthema in seinem Leben. Und das ist natürlich für Kinder nicht immer so einfach. Ja? Also das Thema Ungeduld, das ist wahrscheinlich so das, wo wir auch aneinander reiben. Ja? Und was er kann, ist, das haben wir, glaube ich, heute zu Genüge drüber gesprochen.
Also, arbeitet.
Arbeitet in allen Facetten.
Ja, aber ich glaube, was er wirklich kann, also was mein großes Vorbild eigentlich ist, ist, dass ich denke immer, oh, wann ist es vorbei, ja? Wann man selber geschliffen wird, wenn man selber so mit der Entwicklung, persönlichen Entwicklung und so. Und das ist, finde ich, wirklich das Größte, was gerade so ein bisschen auch rausgekommen ist, die sich offen für Veränderungen, für Kritik, für Neujustierung, ja, auch mit deutlich über 70, mit Ämtern hoch und runter und so, und dann aber so offen sein für Anregungen, für Veränderungen, für, ja, hat mit dieser Neugier auch zu tun, aber diese Offenheit dafür, das finde ich exzeptionell. Das ist für mich wahrscheinlich die größte Stärke, Dinge zuzulassen, ja, in der Familie, aber auch darüber hinaus. Das ist, glaube ich, das für mich das Größte. Ja.
Da trinken wir
mal was. Jawohl.
Zum Wohl. Gut, und die Einser Spätlese, das ist auch.
Ist auch, ne? Oh, auch nicht schlecht gemacht.
Die Schatzkammer, die mir überlassen hat.
Was ist denn Ihr geheimes Talent?
Sie werden hier gemerkt haben, das probiert.
Es kommt alles
die
raus.
Die Gedanken kommt alles raus. Okay. Deswegen, ja. Viele Geheimnisse gibt es bei mir, glaube ich, nicht. Nee.
Was ist das geheime Talent von Philipp, was wir alle nicht kennen? Weil Sie kennen den ja ganz genau.
Der Fußball weiß immer jeder, ja, von ihm, dass das,
ja,
kann.
Ja.
Ich glaube, das geheime Talent von ihm ist, dass er ein Allround-Talent ist.
Mhm.
Also er hat einfach wahnsinnig viele Gaben. Er hat Charme, er hat Klugheit, er hat Durchsetzungskraft, er hat Gestaltungskraft, er hat eine große menschliche Kapazität, aber auch eine große Feinfühligkeit und Sensibilität für Kulturelles, für Politisches, für die Natur, für den Wein. Und Wein in sich ist ja schon das Komplexeste, was es überhaupt gibt. Ja, über 2000 Inhaltsstoffe, von denen längst noch nicht alle erforscht sind. Wir kennen sie im Graskomotokorf, gibt es einen Ausschlag. Aber was es ist, wissen wir noch immer nicht. Es ist immer noch ein Geheimnis. Und in diesem Geheimnis ist er ein großer Mitgestalter, Präger, ein großer Dirigent. Aber er geht auch ins Detail. Und das ist eine Kompetenz. Also ohne ihn wären wir im VDP nicht da, wo wir heute wären. Und jetzt kann man sagen, was ist der VDP? Aber der VDP hat die Renaissance des deutschen Weins. Ich meine, wir müssen ja wissen, wo wir 1990 standen. Nämlich eben nirgendwo, in der Pleite, in der vollkommenen Bedeutungslosigkeit. Ja? Und ohne die Weine, die du kreiert hast, die den Weltruf des deutschen Rieslings wiederhergestellt haben, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und da ist er schon einer der Champions.
Wisst ihr, was meine Beobachtung ist, was er nicht so gut kann?
Ach, bitte? Ach so, darüber haben wir gar nicht gesprochen.
Lob. Kann er nicht so. Nee. Das wird er jetzt ein bisschen dran zu tragen haben, schätze ich.
So, ihr hört nicht gern Lob.
Ja. Das ist schwierig, merke ich manchmal.
Das kenne ich.
Ja.
Das
habe ich. Mein Bruder hat das auch.
Mein
Ältestes kennt das sehr gut zu Hause.
Das kenne ich gut. Das kenne ich gut. Das muss man ja auch erst lernen. Also
gut, dass er nicht dabei ist. Da können wir ganz offen reden.
Genau. Ja. Also ich habe das erst gelernt, weil ich bin einmal in Kastel, wie ich verabschiedet wurde, gab es überraschenderweise viel Lob, schlicht weil er weg ist. Ich habe vorher mir mit Lob auch schwer getan. Ja.
Also Sie haben Bundesverdienstkreuz ne, zweimal.
Ja. Ja, aber ich habe mir auch mit Lob schwer getan. Inzwischen ist es ganz schön. Man erinnert sich dann manchmal doch darum, es ist dann doch ein bisschen Sahne. Ja, und Schlagsahne ist was Schönes, Philipp.
Vielen Dank. Zum Wohl. Welchen Wein sollte ich denn immer eingekühlt haben, wenn Prinzen zu Gast sind?
Kabinett.
Na gut, das ist gut.
Wenn du Laboren offen hast, ist auch okay.
Ist auch okay. Okay. Wenn Sie Superkräfte haben könnten, welche wären das?
Also ich würde mir super Frage, Superkräfte.
Wenn ist auch eine super Frage, finde ich schon.
Ich widerspreche gar nicht. Ich glaube, die größte Frage, die wir haben, ist, wie halten wir eine Gemeinschaft zusammen, die Gesellschaft zusammen, das Land zusammen, Europa zusammen? Ja. Das ist für mich die größte Frage. Dafür brauchen wir viel Verständnis. Und ich glaube, Wein kann dabei eine Rolle spielen, weil Wein, so nehme ich Wein wahr. Ich bin nicht jemand, der jeden Tag eine Flasche Wein trinkt. Aber Wein macht gute Gedanken, eröffnet Gesprächsräume und Verständnis. Also Wein kann einen gewissen Beitrag liefern, im Maßen genossen, nicht zu viel. Deswegen haben Winzer einen besonderen Auftrag, weil Wein zusammenführt und weil Winzer dazu ein kulturelles Erbe vortragen. Also ich finde es nicht nur ein belangloser Beruf wie jeder andere, sondern er hat mit Schöpfung, mit Göttlichkeit, mit einem besonderen Auftrag zu tun und nicht nur mit Natur, sondern eben auch mit Kultur und mit Menschen. Und was Schönes ist, sich gemacht.
Also ein guter Winzer sein ist eigentlich eine Superkraft.
Ja, weil es was Lebensbejahendes ist. Das ist ja, wenn man zusammensitzt und zusammen Wein trinkt, ist einfach was Lebensbejahendes. Ja? Und das ist, was ich daran so liebe. Es bringt Gemeinschaft, es bringt Menschen zusammen. Es bringt meistens gute Gespräche mit sich. Und es ist was Zukunftsgewandtes und Lebensbejahendes. Ja? Ich glaube, das ist, wovon wir auch gerade wahrscheinlich in der heutigen Zeit mehr von gebrauchen können. Ja?
Mit wem würden Sie denn gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig, mit dem Sie es noch nicht konnten?
Philipp trinke ich sie gerade schon.
Der ist noch ganz lebendig, habe ich das Gefühl. Das sind fiese Fragen, ne?
Es gibt viele Leute, die mich unsagbar interessieren würden. Mhm. Ich habe wahnsinnig gern, wir haben in Wallhausen Zünfte, alte Nachbarschaftsgemeinschaften, die sich gegeneinander stützen und helfen. Mhm. Und mit denen zusammen in Wallhausen Wein zu trinken, ist für mich eines der schönsten Dinge. Aber ich würde genauso gerne mit Putin zusammen Wein trinken, weil ich glaube, wenn ich mit dem ziemlich viel Wein trinken würde, würde ich ihm die Fragen stellen können, die mich beschäftigen. Ich war vor einem Jahr in der Ukraine eine Woche, um mir das anzuschauen und die Menschen dort in ihrem Leid zu erleben und zu stützen. Oder ich habe mal im Wahnsinn auf einer Botschafterkonferenz der deutschen Botschafter gesagt, dass es mir um einen Friedensplan für den Nahen Osten geht. Und was fällt einem auf, wenn man in den Nahen Osten schaut, dass in den meisten Ländern dort Weintrinken verboten ist? Und dass es eigentlich ein Friedensplan sein könnte, Weintrinken zu erlauben. Weil dann, wenn man gemeinsam Wein trinken würde, geht man sich nicht an die Gurgel. Ich spinne jetzt so ein bisschen rum, ja, aber Sie verstehen, was ich meine. Mir geht es immer um Menschen. Ich würde wahnsinnig gerne viele Menschen noch kennenlernen.
Wie schön.
Ich würde, glaube ich, mit meinem Vorfahren gerne Wein trinken würden.
Das ist auch spannend, ja.
So habe ich tatsächlich auch gesagt. So Mitte 19. Jahrhundert oder so 1800. Mhm. Vielleicht auch 1900, ja, um so, also wo Deutsche Wein, also auch das Nonplusultra war, ja. Mhm. Und mit denen gibt es so wirklich eine Reihe in der Generationenfolge, die extrem weinleidenschaftlich waren. Und mit denen ein Glas Wein zu trinken, einfach um das so zu fühlen, wie die das gesehen haben, gelebt haben und so. Wenn man da ja reinschaut, das ist ja, wenn man da diese Briefkorrespondenzen liest, ja, einfach da in deren Zeit einzutauchen und deren Leidenschaft für Wein
wie das damals war, das finde ich schon.
Und ich würde gerne mit meinen Urenkeln Wein trinken.
Ja, ist auch cool.
Auch sehr schön. In diesem Sinne, ich glaube, wir gießen Ihnen nochmal einen kleinen Schluck ein und dann stoßen wir nochmal an auf dieses wunderschöne Gespräch.
So,
ich freue mich so sehr, dass Sie gekommen sind, beide.
Ja,
das ist wirklich toll. Es hat irre Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Vielen Dank vor allem, Philipp, für deine große
Philipp. Ja, für die wunderbaren Weine.
Schön, dass ihr gekommen seid.
Nee, danke sehr. Ganz, ganz vielen Dank. Du bist wirklich sehr großzügig und hast uns mit wunderbaren, den 53er, den werde ich dir nicht vergessen, Muscatella, Riesling Muscatella, mehr Riesling als Muscatella, weil Muscatella hat man
breit. Hat man gemerkt, natürlich. Aber Highlight der Probe, sag ich mal, oder unser Gespräch, ist der Roxheimer Berg 2.1. Das ist der Wein, der jetzt, und ich habe ihn auch bewusst an den Schluss gelegt, weil ich genau diese Erwartungshaltung hatte. Das ist ganz großer Wein. Das ist deutsche Weinkultur im besten Sinne. Und dieses Erlebnis haben noch ganz wenige Menschen wirklich überhaupt gehabt. Nur die, die sich wirklich mit Wein beschäftigen, die dann die Geduld haben, die den Keller haben dafür. Mhm. Und das macht es aber eigentlich aus. Das ist wie wenn man einen großen Bordeaux trinkt.
Aber spätestens jetzt sind wir geadelt. Nach der Reihe Kirchspiel, Idig, Moorstein letztlich. Dann das ist spätestens.
Und die Adelstaler, ich bitte Sie. In dem Sinn, tschüss, vielen Dank. Also.